eine raus. Ja, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Ja, genau, komm da durch. So ist gescheit.
Hier ist wieder der Jagdfunk mit der Ausgabe Nummer 9. Wir haben heute den 7. Januar 2014 und steigen heute hinab in die Unterwelt. Da ist es ganz besonders spannend, weil da wohnt unser Raubwild. Und die Bejagung des Raubwildes spielt aus vielerlei Gründen eine ganz entscheidende Rolle. Vermitteln kann ich dieses Wissen wie immer nicht ganz alleine. Dazu habe ich mir, einen alten Haudegen eingeladen, was das Thema angeht. Ich begrüße hier im Jagdfunk den Peter, Gorch-Peter Nolte. Hallo Peter.
Hallo.
Ja Peter, du hast ja nur unter Tage, glaube ich, fast alles erlebt, was man erleben kann. Ne?
Das kann man sagen, was man so in 40 oder 45 Jahren Jägerleben wirklich mitmachen kann. Ja. Habe ich alles erlebt von Anfang an.
Erzähl mal so ein bisschen deine Vita. Wie kann man denn so in deiner Generation, also du bist ja schon etwas fortgeschritten und alters, wie kann man denn da zur Jagd?
Ja, also ich bin 1938 in Frankfurt am Main geboren. Bei einem der ersten Bombenangriffe auf Frankfurt wurden wir ausgebombt und sind dann auf einen Gutshof in der Nähe von Büdingen, das Hofgut Marienborn, ein altes Kloster, was einem Großonkel von mir gehörte, gezogen und haben dort dann den Krieg über gewohnt. Das waren alles Jäger. Mhm. Und ich bin praktisch so als 7-8-Jähriger, obwohl damals die Jagd verboten war, die Amerikaner waren Besatzungsmacht, bin ich mit zur Jagd gegangen. Zwangsläufig. Es war besser, ich war mit dabei, weil ich es wusste, als ich war weiter auf dem Hof, wenn die Amis kamen zum Kontrollieren und ich hätte denen erzählt, dass die Jäger die Waffen ausgegraben haben.
Ja, okay. Ja, die musste man, glaube ich, dann noch gut verstecken.
Die wurden eingefettet und vergraben. Und ich bin nachts aufs Klo und habe die in der großen Küche, in der Gutshofsküche gesehen, wie die Waffen gereinigt haben. Und habe dann neugierig gefragt, was macht ihr denn da mit den Gewehren? Die habe ich ja noch nie gesehen hier im Hof. Okay. Und dann haben die einen Augenblick geredet und dann haben sie gesagt, weißt du was, morgen früh musst du ganz früh aufstehen, dann gehst du mit uns in den Wald.
Ja, so wird man gleich zum Geheimnisträger. Ne?
Ja. Und für mich war es insofern spannend, weil man mich dann immer an den Bauern zurückgelassen hat, wo der Fuchs nicht gesprungen ist. Und damals gab es ja noch nicht die Ortungsgeräte, die wir heute haben, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Und ich musste dann die Hunde wieder abfangen, die noch unter der Erde waren, während der Jägertross schon zum nächsten Bau zog.
Ja, also abfangen, wieder einsammeln.
Wieder einsammeln, ja, nicht abfangen im jagdlichen Sinne.
Ja, genau, der Begriff ist ja belegt. Ja.
Und ich habe später immer wieder gesagt, wenn die alle die Füchse gesehen hätten, geschossen hätten, die ich gesehen habe, hätten sie wesentlich mehr Beute gemacht.
Und ist es dir dann in der eigenen Karriere gelungen, ja?
Ja, ich denke, im Laufe der Jahre sind es einige Tausend geworden.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Also dieses Wissen, was du angesammelt hast in dieser Praxis, gibst du ja auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile weiter. Ne?
Ja, ich mache also Seminare offiziell für Wild und Hund und auch für einige Landesjagdverbände und gebe da mein Wissen eben in diesen Seminaren weiter, die Eintagesseminare sind.
Das sieht konkret wie aus? Also ist das immer am gleichen Ort, im Verlag, oder gehst du da in die Reviere?
Also hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist es immer im gleichen Ort im Bereich Münsterland, weil dort die Landesjägerzeitung,
der Rheinisch-Westfälische
Jäger, dort die Seminare an einem bestimmten Punkt machen. Für Wild und Hund sind sie über ganz Deutschland verteilt. Überall dort, wo ich angefordert werde über Wild und Hund, gehe ich dann hin.
Ja, okay.
Und das passiert in der Regel so, dass ich einen Tag vorher anreise, weil wir auch während des Seminars rausgehen ins Revier, um uns Fuchsbauten, wenn es geht, auch Kunstbauten anzusehen. Und das Seminar läuft dann am nächsten Tag, meistens Samstag, so ab, dass wir vormittags bis etwa 1 Uhr bis zum Mittagessen eine Theorie machen und dann noch 1-2 Stunden rausgehen, um uns Baue anzugucken und zu diskutieren, wie man die abstellt und was man beachten muss.
Okay, klingt sehr interessant. Anderer Themenbereich ist, du hast dann so viel Expertise angesammelt, dass mittlerweile sogar Landesregierungen von dir beraten werden in Sachen Baujagd?
Ja, man kann nicht sagen, beraten werden. Das sind auch nicht die Landesregierungen, sondern die Landesjägerschaft.
Okay.
Die im Augenblick gegen das Verbot der Baujagd so ein bisschen angehen, die mich dann fragen, können Sie mir sagen, warum die Baujagd wichtig ist, geben Sie mir uns Argumente an die Hand und so weiter. Genauso auch der Deutsche Jagdschutzverband, die haben mich auch schon angerufen und gefragt.
Ja, ja, okay. Ja, da sind wir eigentlich schon direkt mitten im Thema der Sinn der Bodenjagd. Warum tut man sowas überhaupt?
Da gibt es natürlich eine ganze Menge Gründe. Früher war es so, dass man die Bodenjagd auch ausgeübt hat, um beispielsweise die Füchse zu essen. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ja. Da hatten wir also einen Waldarbeiter, wenn ein Fuchs erlegt wurde, dann war der Wild drauf, dass der den kriegte. Entsprechend stank das Waldarbeiterhaus, wenn die da Füchse gebraten haben. Wir Kinder, die sind dann immer mit rümpfender Nase dran vorbeigelaufen. Ganz früher war es sogar so, dass es ein Zeitvertreib für die Adeligen waren, und zwar das sogenannte Fuchsbrellen. Da wurde also ein Bereich, ein Gatter abgesperrt, und dann wurden die Füchse da drin rumgejagt. Und die Adeligen, die standen dort mit so Seilverbindungen, die auf der Erde waren. Und wenn die Füchse da drüber laufen, haben sie die Seilverbindungen angezogen und dadurch die Füchse in die Luft geschleudert.
Okay.
Das war also Zeitvertreib. Heute haben wir also viel, viel wichtigere Aufgaben mit der Jagd auf den Fuchs. Beispielsweise den Schutz von Singvögeln, von Bodenbrütern, von Kleinsäugern bis hin zum Niederwild. Die Einschränkung und Verhinderung von Seuchen, beispielsweise Tollwut, beispielsweise Fuchsbandwurm oder in letzter Zeit immer häufiger werden die Fuchsreude, die wir haben. Ja, und dann gibt es da natürlich auch noch Schutzmaßnahmen, wenn beispielsweise Flussdämme von Fuchsbauten, allerdings auch von Bisambauten oder auch von Nutria-Bauten unterwandert werden, dann wird dort der Bauhund eingesetzt um die rauszuholen und zu vertreiben bzw. zu erlegen.
Ja, es ist eigentlich schon immer, also wie bei vielen anderen Jagdarten ja auch, die Kulturlandschaft, die dann letztendlich auch die menschliche Verantwortung einfordert, um der kompletten Artenvielfalt eine Chance zu geben, ne? Und ja doch auch unsere Kultur ein bisschen vor der Wildnis zu beschützen.
Mhm. Ja, das genau so ist es. Und ich habe jetzt gerade eben gestern noch im Internet gelesen, es gibt also Fachleute, Biologen, die behaupten, dass mittlerweile mehr Füchse in besiedelten Gebieten als in unberührten draußen in der Natur vorkommen.
Ja.
Ja, und wir erleben das auch immer wieder bei uns in den Städten. Ich brauche bloß nachts, wir wohnen zwar am Ortsrand, auf die Straße zu gucken, da kommt es gelegentlich immer wieder vor, dass nachts Füchse durch das Gebiet laufen, durch das bewohnte Gebiet. Und ich werde auch oft nachts wach, weil ich die Rans höre. Ne? Mhm. Gerade jetzt um diese Zeit.
Ja, das ist hier in Köln auch zu beobachten, dass die nachts wirklich also auch in Menschennähe unterwegs sind.
Riesenspektakel machen.
Ja, genau. Ja. Und ja, ich sag mal, wenn man jetzt gleichzeitig überlegt, dass so Krankheiten wie Räude und Staupe ja auch durchaus eben auf Haushunde übergehen können, ne, dann ist da schon wieder Konfliktpotenzial.
Ganz natürlich. Ja. Ja. Und Sie müssen nur mal überlegen, da wird in irgendeinem Brachland mitten in der Stadt oder in irgendeinem Vorgarten ein Fuchsbau angelegt und irgendwann kommen unsere Hunde dahin. Der Fuchs hat eventuell Räude. Dann hat unser Hund das auch ganz schnell.
Ja. Ja, wobei man an der Stelle aber, glaube ich, auch immer sagen muss, es ist ja kein Schädling, den man jetzt ausrotten müsste. Es geht nur einfach darum, eine Population dahin zu regeln, dass der Infektionsdruck rausgenommen wird und die auch wirklich gesund bleibt, so wie es ja eigentlich auch dieser Hegeauftrag eben verlangt.
Genau so ist es. Wir haben wirklich die Aufgabe, nicht das Raubwild, egal ob Fuchs, Dachs oder auf was wir überhaupt jagen, auszurotten, sondern wir sollten es wirklich in einer erträglichen Menge, in einer beträglichen Biotopmenge halten.
Kann man eigentlich auch auf jede andere Wildart ausweiten.
Und das ist ganz einfach. Ich will jetzt nicht darauf abheben, dass wir die Beutegreifer ersetzen als Jäger. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass früher der Fuchs vom Wolf gejagt wurde, dass der Fuchs vom Adler gejagt wurde und dass der Fuchs, speziell die Jungfüchse, auch vom Uhu gegriffen wurden. Mhm. Und all diese Beutegreifer, die gibt es nicht mehr, die auch zur Dezimierung bzw. zur Einschränkung der Menge beigetragen haben.
Ja, wahrscheinlich, also jetzt nur mal spekulativ, wenn jetzt so ein Rückkehrer wie der Wolf sich ausbreitet und dann ja auch wieder in einem sozialverträglichen Maße vorhanden ist, wird er wahrscheinlich ja auch nicht vollständig dazu beitragen, gerade innerhalb der Städte, wo die Fuchspopulation ja hoch ist, regulativ einzugreifen.
Da gibt es weiterhin Aufgaben für uns Jäger auf jeden Fall.
Na, da bin ich ja beruhigt. Na schön. Die Bodenjagd, auf welche Arten wird die denn ausgeübt?
Also da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Man kann die Bodenjagd speziell, wenn man gut eingearbeitete Hunde hat, das Revier gut kennt und Bauten hat, die nicht zu groß mit Einfahrten und Ausfahrten gestreut sind, kann man sehr gut auch alleine machen, indem man mit dem Hund an den Bau geht, wenn es eine Einzelröhre ist, den Hund reinschickt und dort als Einzeljäger auf das Raubwild lauert. Man kann es aber auch als Jagd machen mit 3-4 Jägern, wenn größere Bauten im Revier sind, um die abzustellen. Es gibt immer wieder Jäger, die das auch als Gesellschaftsjagd macht oder machen mit 8, 10, 12 Jägern beispielsweise. Oder wie das immer wieder auch von unserem Verein, dem Verein für Jagddeckel, immer wieder gemacht werden, dass wir sogar Hegering- oder revierübergreifende Jagden machen auf den Fuchs.
Also jetzt haben wir schon noch ein bisschen vorgegriffen, also die bejagbaren Arten, also Fuchs haben wir sicherlich im Vordergrund, ja. Das ist so die Hauptwildart, die ja. mit Bodenjagd
wobei man da bei dem Fuchs also unbedingt dazu sagen muss, der Fuchs ist eigentlich kein Baubewohner. Der Fuchs wohnt normalerweise oberflächlich, also auf der Oberfläche des Reviers der Natur. Reine Baubewohner sind eigentlich nur der Dachs.
Okay.
Ja? Ja. Dann haben wir neben Fuchs und Dachs natürlich immer mehr sich ausbreitend der Waschbär, wobei der Waschbär überall vorkommen kann, beispielsweise auch in Höhlen, in Bäumen und so weiter, wo wir ihn mit den Hunden nicht bejagen können. Und was ganz stark im Kommen ist, im Augenblick ist der Marderhund.
Ja.
Wobei beim Marderhund also ganz, ganz große Probleme sind, weil der Marderhund genauso wie der Dachs einfach nicht springt.
Okay.
Ja, das heißt, da muss man also wirklich dann mit Ortungsgeräten am Hund später einen Einschlag machen, um an die dran zu kommen.
Okay.
Seltener kommen im Bau vor Iltis und hin und wieder auch Wildkatze, speziell bei uns im Bereich des Pfälzer Waldes und den Ausläufern des Pfälzer Waldes, kommt es immer wieder mal vor, wenn also die Witterung entsprechend ist, dass wir auch die Wildkatze im Bau
haben. Okay, dann muss man besonders wachsam
hochgeschützt
sein.
Hochgeschützt. Ja. Und ist auch in unserem Interesse. Ich freue mich also immer wieder, wenn ich Wildkatzen im Revier sehe.
Ja, klar, ganz zweifellos.
Das ist ein Geschenk.
Ja. Aber jetzt noch mal eben kurz zum Fuchs. Du sagtest Oberflächenbewohner. Ja. Ich weiß jetzt so wohl, dass der so gern in Strohmieten sich auch mal aufhält. Ja. Aber ich meine, dass die Kaninchenbauten aufgraben, war eigentlich so bisher mein Standardwissen.
Ja, ist auch richtig. Aber der Fuchs geht eigentlich nur unter die Erde, wenn er in Not ist oder wenn die Witterungsverhältnisse entsprechend sind. Mhm. Sonst liegt der Fuchs meist in der Nähe des Baus, weil er, wenn er in der Not ist, da schnell reingehen kann. Sonst ist der Fuchs wirklich ein Bewohner über der Erde, wie der Wolf auch beispielsweise. Er liegt also in Dickungen, möglichst in Bereichen, wo ein bisschen Sonne reinkommt, wenn schönes Wetter ist. Selbst bei hohem Schnee erleben wir es immer wieder, dass der Fuchs über der Erde liegt.
Okay, ja. Ja? Gut, wenn wir jetzt in den Zweck nochmal gehen, was ich immer mal wieder so höre, aber erstaunlich leise, ist halt, dass Bodenjagd auch gerne in Naturschutzgebieten geradezu angefordert wird und teilweise auch von den Naturschutzverbänden gesponsert wird.
Das ist so, dass Naturschutzverbände auch Bodenjäger einladen, um in den Reservaten, in den Naturschutzgebieten das Raubwild möglichst in einem erträglichen Bestand zu halten. Wir wollen sie ja nicht ausrotten, auch die Naturschützer wollen sie nicht ausrotten. Aber es gibt eben spezielle Naturschutzgebiete, die für bestimmte Tiere vorgesehen sind. Ich sage mal ein Beispiel. Dort, wo viel Regenpfeifer und solche Sachen in Uferbereichen leben, wo Kiebitze vorkommen, wo andere Vögel vorkommen, die praktisch bedroht sind in ihrem Bestand. Mhm. Da werden wir auch zum Schutz dieser Tiere angefordert, um dort den Fuchs zu bejagen.
Ja. Also eigentlich, ich finde es, ich erlebe es ja auch hier in Köln, das sind eigentlich Anknüpfungspunkte mit den Naturschützern, die man viel mehr nutzen müsste, ne? Ja. Weil die, ich meine, wir ja eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, mit unterschiedlichen Mitteln nur. Und wenn man sich da zusammentut, kann man zusammen sicherlich viel mehr erreichen.
So ist es und die Jäger sind ja auch, beziehungsweise die Organisationen der Jäger sind ja auch anerkannte Naturschutzverbände. Insofern sollten wir wirklich zusammenarbeiten. Und unserem Bereich, wir machen das sehr, sehr oft. Wir sind also ganz eng mit Naturschutzverbänden zusammen und arbeiten dort zusammen. Nicht nur im Bereich Bodenjagd, sondern in allen möglichen
Sparten. Also ich kann da auch nur zu aufrufen. Also aus eigener Erfahrung, anfangs fremdelt man ein wenig, aber dann geht's ganz gut. Das ist sicher so. Okay, kommen wir mal zu dem Aspekt der Sicherheit bei der Bodenjagd. Das ist ja wie Jagdarten, die so mit reflexartigem Schießen zu tun haben, sicherlich auch, gibt es da Dinge, auf die man sehr achten muss. Ne?
Ja, natürlich. Natürlich. Das fängt eigentlich im Bereich der Verkehrssicherheit schon an. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel, wie bei allen anderen Jagden auch, wenn Sie beispielsweise in der Nähe von vielbefahrenen Straßen einen Bau haben, den Sie bejagen wollen, dann sind Sie verpflichtet, dort Schilder aufzustellen. Wenn es ganz kritisch ist, sollte man sogar einen Sicherungsposten aufstellen, dass dort nichts passiert, dass dort auch Fuchs und Hund abgelenkt werden von den Straßen weg. Mhm. Warnschilder muss man aufstellen. Weitere Sicherheitsregeln sind zum Beispiel, dass auf den Bau möglichst nur der Hundeführer und der Jagdleiter gehen.
Auf den Bau heißt, also jetzt nochmal praktisch.
Im
also,
Bereich der Löcher der Einfahrten, okay. Ein- und Ausfahrten,
ja.
Dass dort niemand anders was zu tun und zu suchen hat.
Ja.
Das ganz wichtig ist dabei, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, wenn kein Jagdleiter bestimmt wird, dann ist nach dem Gesetz der Hundeführer der Jagdleiter.
Ja.
Das heißt also, der bestimmt dann dort, wird kritisch, wenn der Hundeführer das Revier nicht kennt. Deswegen sollte er dann danach fragen, dass ein Ortskundiger die Jagdleitung übernimmt. Ja?
Okay.
Was also ganz wichtig ist, der Hundeführer entscheidet, was passiert. Der entscheidet, ob er seinen Hund in den Bau schickt, wenn er den zum ersten Mal sieht und nicht weiß, was dort los ist. Da gibt es Kriterien, beispielsweise bei Felsbauten kann es oft sehr, sehr kritisch sein, je nachdem, um welches Gestein es sich handelt, welchen Hund man überhaupt einsetzt. Felsbauten sind sehr oft so, dass dort natürliche Kamine drin sind.
Ja.
Da nützt es nichts, einen Dackel einzusetzen. Der kommt da nicht hoch. Da müssen sie manchmal einen Meter oder mehr springen, um hinter dem Fuchs herzugehen. Dann ist es günstiger, wenn man hochläufigere Erdhunde einsetzt. Beispielsweise Terrier oder sowas.
Ja.
Ja. Der Hundeführer muss auch den Bau untersuchen, ob dort Fließsand ist.
Ja.
Das ist zwar selten, aber in Flussniederungen häufiger im Bereich der Trockenbereiche, dass der Sand einfach nachläuft.
Also erzählte mir ein Bekannter mal, in einem Baggerloch war halt ein Bau in so einem Hang und die mussten graben und nach jedem Graben rutschte der ganze Hang ja, immer hinterher.
Das ist so ein Beispiel.
Ja.
Wenn der Hundeführer das erkennt, kann er entscheiden, schicke ich da überhaupt meinen Hund rein oder nicht. Gerade in diesen Baggergruben, wo die Bauten oft 20, 25 Meter unter der Oberfläche der eigentlichen Uferböschung sind und in die Steilhänge reingehen. Das haben wir auch schon mehrfach erlebt. Da muss man wirklich entscheiden, weil man dort nur noch waagerecht graben kann und nicht senkrecht.
Ja. Ja, das ist ja richtige Bergmannsarbeit.
Ja, genau. Und was für den Hundeführer natürlich auch eine Rolle spielt, wenn er einen Hund hat, der nicht dachsrein ist, und er erkennt, dass der Dachs auf dem Bau ist, dann muss er selber entscheiden, ob er den Hund reinschickt oder nicht. Denn Hunde, die, ich sag mal, den Dachs sehr scharf angehen, die muss man meistens dann ausgraben.
Mhm.
Ja? Woran erkennt man, ob der Dachs im Bau ist? Einmal am Bau selber, beispielsweise an den Geschieberinnen. Der Dachs schiebt die Erde aus dem Bau, im Gegensatz zum Fuchs, der sie nach hinten rauswirft. Zum Zweiten an den Krallen, die der Dachs an den Seitenrändern der Röhren hinterlässt.
Mhm.
Und zum Dritten befindet sich bei Dachsbauten meistens in der Umgebung von 15, 20 Meter, befinden sich dort solche Aborte. Da sticht der Dachs Löcher und löst sich in diese Löcher rein. Das heißt also, er setzt seinen Kot dort rein.
Okay. Ja? Also die Jagd, kleiner Vorgriff, die Jagd auf den Dachs, hört man auch immer, eben ein Freund, der einen Foxterrier führt, der wollte immer sichergestellt haben, dass da kein Dachs drin ist. Ne? Also der Dachs hat noch ganz besondere Anforderungen an den Hund, entnehme ich dem.
Das Problem ist wirklich, wenn der Hund sehr, sehr scharf ist und versucht, den Dachs zu greifen, weil der Dachs selten sich aus dem Bau bewegt.
Ja.
Dann wird der Hund durch den ihm A, körperlich Überlegenen und B, von den Waffen her, der hat ganz andere Zähne und ganz andere Krallen als der Hund, wird der Hund also sehr, sehr verletzt. Also ich habe da schon manchen Hund nähen lassen. Mhm. Ich hatte so einen verrückten Rüden, den die Jäger, selbst Forstamtsleiter, Brecheisen nannten, weil er also unbedingt immer versuchte, alles rauszubringen. Mhm. Der ist sehr oft, wenn er an Dachs kam, genäht worden. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man es vorher nicht sieht, dass der Dachs drin ist. Meistens sieht man es, aber manchmal sieht man es eben nicht, wenn die gerade eingeschläft sind.
Okay. Ne. Gut, jetzt zu den Bauen noch. Zunehmend genommen werden ja auch Kunstbauten.
Ist eine tolle Sache. Eine gute Erfindung, die es eigentlich schon recht lange gibt, aber mittlerweile auch aus Fertigteilen. Mhm. Die Kunstbaue, da muss man also ganz, ganz offen sagen, die sind für uns insofern toll, sie lassen sich ganz einfach abstellen, indem man die Umgebung kennt, wo man den Bau hingesetzt hat. Die Kunstbaue sind relativ leicht zu bejagen, weil der Fuchs sie nicht untergraben und oder Dachs untergraben und erweitern kann. Die sind die festen Röhren. Wir wissen, wo der ist. Wir können jederzeit, zumindest sollten sie so konstruiert sein, wir können jederzeit den Endkessel aufmachen. Sollte in der Regel auch eigentlich immer nur ein Kessel drin sein, dass sie einfach zu bejagen sind und kann von dort dann auch zur Not mit eingreifen. Trotzdem haben wir es auch schon erlebt, dass speziell junge Hunde im Kunstbau umgekommen sind, wenn der Dachs drin saß. Mhm. Das habe ich also bei einem Freund vor 2 Jahren erlebt, der dort eine junge Teckelhündin verloren hat. Mhm. Er hat allerdings den Fehler gemacht, dass er in die gleiche Röhre einen zweiten Hund reingeschickt hat und hat den jungen Hund dann auf die Dachse drücken lassen.
Ja.
Aber es ist ganz wichtig, Kunstbaue kann man überall anlegen im Revier, dort, wo wir geeignete Plätze haben. Und Kunstbaue kann man also regelmäßig bejagen. Mäßig, aber regelmäßig. Ich sag mal, wenn man da alle 4 Wochen rausgeht, hat man fast immer Erfolg.
Okay. Ja, dann werden die auch recht schnell wieder angenommen.
Ne? So ist es.
Ja. Okay. Prima. Ja, ich sag mal, das ist wahrscheinlich, ich sag mal, neben den vielen Vorteilen, die Kunstbau hat, der Nachteil ist wohl, dass man manche Spuren eben nicht mehr erkennen kann in dem Beton, die man in der Erde sehen würde.
Ja, trotzdem hast du ja so ein vor dem Eingang des Kunstbaus so ein gewisses Vorfeld, dass du dort was erkennen kannst. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man also die Kunstbau bejagen will, dann sollte man einen Tag vorher oder auch am Morgen, aber das ist schon etwas zweifelhaft, meistens einen Tag vorher hingehen und vor die Einfahrten irgendwas hinstellen. Das kann ein Ästchen sein, das kann ein Bändchen sein, was man dorthin hängt, was der Fuchs mitnehmen kann, also durch seine Einfahrt mitschleppen kann. Und dann hat man dort die Möglichkeit zu erkennen, ob der Fuchs im Bau ist oder war. Es kann ja auch sein, dass er wieder raus ist. Mhm. Aber auf jeden Fall sieht man, dass er befahren ist.
Ja, okay. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Von der Anlage her, dieser Kessel, der wird ja ein bisschen erhöht, glaube ich, in der Mitte angebracht, dass die Röhren leicht abfallen sind.
Ganz, ganz wichtig ist ganz wirklich, dass der Kessel erhöht ist und die Röhren zu den Aus- und Einfahrten abfallen. Wir haben das mal erlebt im Bereich der Vorderpfalz. Da war ein Bau auf einer Müllkippe gebaut worden. Ist vielleicht eine Anekdote, die dazu gehört auch. Mhm. Dort hatte man, waren die Röhren nachträglich gesackt. Mhm. Und wir haben, der Grundwasserspiegel war sehr hoch, muss man auch dazu sagen. Eine Röhre wurde von den Hunden, die wir angesetzt haben, gar nicht angenommen. Und die andere Röhre, da gingen die dann rein, haben fürchterlich Lärm gemacht. Also da war Raubwild im Bau. Raubwild sprang aber nicht.
Ja.
Und dann haben wir die Hunde wieder abgenommen. Ich habe dann meinen damaligen Rüden, das Brecheisen, genommen und habe ihn in die Röhre reingeschickt, in die die anderen Hunde nicht rein wollten. Er kam auch wieder raus. Und dann bin ich ärgerlich geworden und habe gesagt, mein Gott, jetzt aber voran. Und dann hörte ich, wie er da in der Röhre auf einmal platsch, 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 platsch machte. Und dann machte es leise blubber, blubber. Dann habe ich gedacht, meine Güte, was hast du da angerichtet? Hm. Und dann dauerte es einen Augenblick und dann kam aus der Röhre, wo die Hunde vorher reingegangen waren, ein Riesenlärm. Und dann sprangen die Füchse. Es waren insgesamt drei. Was war passiert? Diese eine Röhre, die die Hunde nicht annehmen wollten, die war gesackt.
Ja.
Und da stand das Grundwasser drin.
Ach, dann sind die durchgetaucht.
Und der Hund ist wirklich, weil er so gnadenlos ergeben war mir gegenüber, war übrigens ein ganz, ganz toller Hund. Ich traue ihm heute noch nach. Wirklich durch, ja, ich will nicht sagen getaucht. Auf jeden Fall war es so, dass er ganz im Wasser sein musste.
Ja.
Er war total nass,
ja,
als er dann rauskam, aber er hat es geschafft.
Ja. Ja.
Aber dieser Hund hieß bei uns Kuno, das war eine Legende.
Ja.
Haben alle immer gesagt, das ist so ein Hund kriegst du nie wieder. In allen Disziplinen, auch bei Nachsuchen und so weiter.
Naja, man verwechselt mit den Tieren über diese Erlebnisse.
Ganz genau.
Klar, ne?
Ja, also deswegen immer die Einfahrten tiefer als den Kessel.
Dann heißt es ja noch immer den Kessel so in die Sonne, dass der sich ein bisschen erwärmen kann. Ne?
Kann man. Man kann auch den Kessel, wenn man will, mit Stroh abdecken.
Ja.
Gell? Dass man also schneller drankommt, nicht mit Erde, sondern einfach nur mit Stroh.
Mhm.
Und dann ist das okay. Wichtig ist, dass es Materialien sind, die das Raubwild nicht zerstören kann.
Okay.
Das fängt bei Kunststoff an, wobei man bei Kunststoff aufpassen muss. Kunststoff beschlägt sehr schnell bei Kälte. Das heißt, es bildet sich Tropfwasser drin und keiner will unter der kalten Dusche schlafen.
Ja, klar.
Wichtig ist, dass die Materialien Feuchtigkeit aufnehmen oder durchlassen.
Mhm.
Beispielsweise Drainagerohre, wenn man Kunststoff nimmt.
Ja.
Oder Beton. Oder Ton.
Okay. Sind da zwei oder drei Röhren?
Was macht man? Also in der Regel empfehle ich und empfehlen auch die Fachleute, dass man zwei Röhren macht.
Ja.
Mehr nicht.
Okay.
Also, dass der Hund auf der einen Seite reingeht und das Wild die Möglichkeit hat, auf der anderen Seite rausgehen können. Es gibt auch Röhren, die so in Y-Form angelegt werden. Eine Einfahrt, die sich dann teilt und von zwei Seiten auf den Kessel gehen.
Mhm.
Ja?
Okay. Ja.
Auf jeden Fall immer so, dass der Hund von einer Seite kommt und das Raubwild auf der anderen Seite die Möglichkeit hat zu fliehen. Wobei man bei diesen Y-Kesseln unbedingt darauf achten muss, dass die nicht zu bequem für Runden ausgestattet sind, also so gebaut sind, dass der Fuchs da drin dann immer nur noch im Kreis läuft und der Hund hinterher, dann haben wir nämlich als Jäger nichts davon.
Ja. Also was man erreichen will, ist, vermute ich jetzt mal, berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass der Kontakt zwischen Wild und Hund am besten reduziert wird, also dass diese Fluchtmöglichkeit, also nicht, dass es da zum Kampf unter Tage kommt.
Ja. Okay. Es wird immer eine teure Sache, wenn die sich unter Tage zerraufen.
Ja.
Weil der Hund dann meist auch behandelt werden muss.
Mhm.
Und es kostet einen Haufen Zeit.
Mhm.
Am besten ist es immer so, dass die Hunde, wenn sie reingehen, zwar eine gewisse Schärfe und eine gewisse Härte haben, aber trotzdem möglichst nicht direkt auf das Raubwild auflaufen.
Mhm. Also kein Vollkontaktsport.
Nein,
ja.
Nein.
Okay. Ja. Also auf diese Themen kommen wir gleich auch nochmal detaillierter zu sprechen, okay, weil da ranken sich ja sicherlich auch die unterschiedlichen Meinungen, knüpfen ja da eben sehr dran an. Also deshalb sicherlich nochmal ein Punkt wert. Aber jetzt lasst uns einfach nochmal in die praktische Jagdausübung gehen. Was sind denn so die besten Jahres- und Tageszeiten? Also man sagt ja, glaube ich, Sauwetter ist Bauwetter, ne? Diese alte Weisheit.
Das stimmt in gewisser Weise, wenn das Wetter draußen schlecht ist, der Fuchs also nass wird, dann versucht er also sehr gerne, sich ein trockenes Schlafplätzchen zu suchen und geht dann eben gerne unter die Erde. Beste Jagdzeiten sind natürlich die Ranzzeiten, weil dann immer mehrere Rüten hinter einer Fähe herlaufen und die Fähe irgendwann auch mal ihre Ruhe haben will und sie bringt sich dann meist im Bau in Sicherheit, um sich irgendwo so hinzulegen, dass sie mal einen Augenblick Ruhe von den Rüden hat. Wobei früher konnte man ganz sicher sagen, irgendwann Ende Januar, Anfang Februar war die Ranzzeit und dann kannst du gut jagen. Ich habe dieses Jahr beispielsweise Anfang Dezember schon die Füchse ranzen hören und beobachtet und das schon seit Jahren eigentlich, dass die Ranz sich schon über mehrere Monate hinzieht.
Okay. Woran liegt das? Weiß man das?
Keine Ahnung. Ich nehme an, dass das auch an der Klimaverschiebung liegt. Ja. Aber ich kann es nicht sagen.
Mhm. Interessant. Ja.
Es ist wirklich interessant. Wir haben es also schon erlebt. Man sagt ja immer in der Regel, irgendwann Anfang bis Mitte März liegen die Welpen im Bau. Und wir waren vor einiger Zeit sehr überrascht, als wir bei einer Baujagd Anfang Februar schon Welpen im Bau liegen hatten. Mhm. Und seitdem sage ich also, Ende Januar ist für mich die Baujagd zu Ende.
Ja, klar. Mhm. Okay. Von den Tageszeiten kann man irgendwie sagen, morgens geht es besser als abends oder umgekehrt? Oder?
Das ist also, kann man eigentlich nicht sagen. Es ist so, dass die Füchse, wenn sie im Bau liegen, ja den ganzen Tag drin liegen.
Ja.
Wobei man da auch sagen muss, während der Ranz, die Rüden rennen ja dann den ganzen Tag rum, Tag und Nacht, um die Feen zu suchen und revidieren alle Bauern, ob sie dort Feen finden. Aber da kann man nicht drauf warten. Ne? Am besten ist es, wenn es hell geworden ist, fängt man mit der Baujagd an und jagt über eine gewisse Zeit, 3-4 Stunden. Meine Devise ist, um 14 Uhr schläft bei mir der letzte Hund. Es kann dunkel werden und wenn ich dann graben muss, weil ein Fuchs in der Endröhre liegt und der Hund nicht weggeht, dann wird es ganz schnell dunkel.
Na ja, klar. Ja, und man wird auch müde.
Ja, auch. Auch.
Ja, genau. Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, man revidiert die Baue vorher, man also guckt sich vorher an, auf welche Baue überhaupt befahren sein könnten und plant danach die Jagd?
Bei den Naturbauen sieht man das sehr leicht.
Ja.
Da siehst du ja, ob die Erde bewegt worden ist, ob Spuren drin sind. Bei den Kunstbauen muss man schon ein bisschen mehr gucken und wie ich vorhin schon gesagt habe, da kann man halt Markierungen anbringen an den Kunstbauen, dass man sieht, der Bau ist befahren. Ganz sicherlich, wenn Spinneweben davor hängen, brauchst du nicht gucken, dann ist da nichts drin.
Okay. Von der personellen Besetzung, wie bin ich mit 2 Mann? Brauche ich ja wahrscheinlich auf jeden Fall. Ne?
Kommt auf die Größe der Baue an. Ich bin auch schon alleine gegangen, wenn ich beispielsweise so Durchlässe revidiert habe von Wegen. Da liegen ja auch sehr gerne tagsüber speziell die Füchse drin.
Also Durchlässe, so Rohre, die
Unterm Weg durchgehen, beispielsweise im Wald oder im Feldrevier. Dann stelle ich mich mitten auf den Weg und lasse den Hund suchen, nimmt er die Röhre an, wird laut, dann weiß ich, da ist was drin und irgendwann springt er. Wenn ich mitten auf dem Weg stehe, ist es mir egal, ob er in die eine oder andere Richtung springt. Ja. Genauso ist es überhaupt kein Problem, wenn die entsprechend angelegt sind, Kunstbauer alleine zu bejagen. Ja. Problem ist natürlich, wenn mehrere Stücke Raubwild dort drin sind und die miteinander springen, dann kriegst du meist nur einen.
Ja. Okay. Ja?
Es sei denn, du hast einen Drilling oder eine Doppelflinte, dann kriegst du vielleicht auch 2. aber manchmal sind auch 3 und 4 drin. Ja? Alles schon erlebt.
Ja, so schnell kann man gar nicht nachladen. Nee. Okay. Wenn man den Bau jetzt angeht, was spielt da alles eine Rolle? Also Wind wahrscheinlich, ne?
Ganz große Rolle spielt der Wind. Eine ganz große Rolle spielt natürlich auch, wo liegt der Bau. Wenn wir mit mehreren Jägern jagen, ist es wichtig, dass man sich in weiter Entfernung des Baues abspricht, dass man ortskundige Jäger dabei hat, die wissen, wo sie hingehen. Es hat sich bewährt, wenn die Baue in einem Naturbereich liegen, wo man von allen Seiten angehen kann, dass man dann auch die Stände, die vorher vielleicht schon ausgeguckt sind, von allen Seiten angeht. Wir haben es also sehr, sehr oft erlebt, gerade bei schönem Wetter, dass der Fuchs auf dem Bau liegt. Mhm. Und das kann man also ganz sicherlich als Omen annehmen. Der Fuchs wird, wenn er kann, den Bau, auf dem er liegt, nicht annehmen. Mhm. Sondern er wird immer versuchen zu fliehen und einen anderen Bau anzunehmen. Das haben wir sehr, sehr, sehr oft erlebt. Mhm. Kommt man aber von verschiedenen Seiten und der Fuchs kriegt das mit, dann muss er diesen Bau annehmen. Mhm. Und dann hat man ihn auch.
Okay.
Was man überlegen sollte bei Naturbauten, dass man möglichst alle Röhren, die man kennt, abstellt, dass man verdeckt steht, aber ganz wichtig, Sicht geht vor Deckung. Mhm. Ich muss den Fuchs natürlich kommen sehen und erlegen können. Ganz wichtig ist, es wird niemals zum Bau geschossen. Mhm. Wie oft kommt es vor, dass ein Fuchs springt und der Hund ist direkt dahinter und die Randschrote, die am Fuchs vorbeigehen, treffen dann auch noch den Hund und dann liegen beide da.
Ja. Ja, also für unsere Hunde, ich führe da ja immer gerne das Wort, ne?
Ja.
Also Hundegesundheit geht immer vor.
Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie sind praktisch die Freunde des Jägers, sie sind mit Hausgenossen und ich darf mich nicht trauen, mal ohne Hund nach Hause zu kommen. Ich glaube, da hängt der Haussegen Monate schief.
Da hat der Popo Kirmes.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nee, klar. Ja, Ruhe, ja, Telefone aus wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Beim Angehen, also alles, natürlich, was die Handys ausstellen. Wind beachten haben wir schon gesagt. Was wichtig ist, dass Apportierhunde mitgeführt werden. Mhm. Sollte ein Fuchs nur angebleit sein oder ein anderes Raubwild, dass die sicheren Apportierhunde natürlich auch dahinterher gehen und dann das Raubwild greifen und abtun. Hund, großen Hund nicht losschicken, wenn der Erdhund hinterher ist, weil die dann an der Beute garantiert Streit kriegen. Mhm. Und dann kommt es häufig vor, dass der große Hund den kleinen greift. Mhm. Und dann hat man auch nichts erreicht.
Nee, nee, klar. Ja? Also Apportierhund, ich meine, ich habe selber einen Labrador-Retriever, der ist nicht dafür geeignet. Ne? Der fehlt einfach.
Sie müssen raubzeugscharf sein, ist richtig.
Ja,
was auch wichtig ist, die Hunde müssen sich ruhig verhalten. Mhm. Ich könnte zum Beispiel meinen Vorstehhund, eine Griffhornhündin, nicht einsetzen, weil die während der ganzen Zeit rummiezelt. Mhm. Aber was auch ganz wichtig ist, dass die Führer der großen Hunde vergattert sind, dass sie ihre Hunde nur dann schnallen, wenn der Jagdleiter ihnen das Zeichen gibt.
Ja.
Ich habe es also schon erlebt, dass ein Hund geschnallt wurde, obwohl der Fuchs da tot lag. Und der Hund dann nicht aufnahm und der Führer dann mit Kommandos anfing und so weiter, dann können sie an dem oder könnt ihr oder kann der Jäger an dem Bau die Jagd erstmal vergessen. Mhm. Das Raubwild, was noch unter der Erde ist, wenn es noch mehrere waren, die springen garantiert nicht. Mhm. Da wird der Hund also schwer verletzt werden, ganz sicherlich. Mhm.
Okay. Ja, das ist, da kann man mit richtigem Verhalten auch wieder eine Menge für die Hunde tun, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Genau. Ne? Jetzt macht man solche Baujagden ja gerne auch revierübergreifend. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass, wie ich gerade gelernt habe, der Fuchs ja quasi ein Mietnomade ist. Ja? Also er lebt ja offensichtlich über eine ganze Siedlung an Bauten im Revier,
ja.
die sich so irgendwie untereinander teilen. Das ist mir irgendwas ja auch eine komplett neue Information. Das wusste ich noch nicht.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich, es ist auch so, das ist eine Frage der Organisation.
Ja.
Da muss man also sich vorher absprechen, unter Umständen auch mit Nachbarbeständern, mit Nachbarpächtern, ob man sowas macht und wie man es macht und wie man es abstellt. Selbst im eigenen Revier empfehle ich immer wieder, wenn wir einen Bau angehen und es sind Bauten in der Nachbarschaft, dass auch der eine oder andere Jäger an den anderen Bau geschickt wird, um sich dorthin zu stellen, wenn der Fuchs springt, dass er dort als Empfangskomitee steht. Mhm. Ja, denn die Füchse, die suchen dann möglichst schnell in der näheren oder weiteren Entfernung wieder einen Bau anzunehmen. Denn sie wissen, über der Erde ist es im Augenblick sehr gefährlich.
Mhm. Ja, da sind die erstaunlich pfiffig. Ja, also wir machen immer so kleine Drückerchen und der Fuchs ist so spannend. Auf einmal ist er so ein Gesicht und schwupp, ist er wieder weg.
Ja, natürlich.
Das ist ganz toll. Wirklich, wirklich spannend. Gut, jetzt gibt es ja, wenn ich den Bau jetzt so abgestellt habe, der Hund schläft ein, es gibt ja grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten. Der Fuchs springt, dann wird sicherlich irgendwo, sofern der Bauhund in ausreichendem Abstand ist, ein Schuss fallen und im Idealfall ist der Fuchs dann erlegt. Der spannendere Teil ist wahrscheinlich, der Fuchs springt nicht.
Richtig.
Und dann geht's los, ne?
Ja. Dann ist es eben wichtig, dass wir die Hunde mit Ortungsgeräten versehen haben. Das heißt, der Hund hat ein Halsband mit Sender und ich als Jäger habe über der Erde den Empfänger.
Ja.
Und damit kann ich den Hund orten.
Also das arbeitet auf einer Funkbasis?
Ja, auf Funkbasis. Und da gibt es also Geräte. Ich habe da mal einen Test gemacht vor vielen Jahren für Wild und Hund. Da gibt es Geräte, die hervorragend geeignet sind. Es gibt auch Geräte, die nicht so geeignet sind. Mhm. Es gibt Geräte, da kann man also auf den Zentimeter genau fast an den Hund kommen. Mhm. Denn der Hund hat ja den Sender, nicht der Fuchs.
Ja.
Ja. Und es gibt Geräte, da muss man dann auch noch ein bisschen schräg buddeln, weil sie eben nicht zentimetergenau arbeiten. Und es gibt halt leider auch Geräte, aber dieser Test, den kann man im Internet bei Wild und Hund nachlesen. Es gibt Geräte, die sogar Funksender von Kraftfahrzeugen übertragen. Ich habe also diese Sender auch in der Nähe von einer Autobahn ausprobiert und hatte plötzlich redende Leute auf meinem Empfänger.
Na, super.
Und dann haben die natürlich keinen Sinn.
Da braucht man keine NSA mehr. Nee. Ne?
Also ganz wichtig, Geräte, die vernünftig funktionieren. Und dann kann man einen Einschlag machen, wenn man den Hund angepeilt hat und kann graben.
Ja.
Kann dann zwischen Hund und Fuchs, wenn man am Hund angekommen ist, man merkt das am Geräusch, des Senders beziehungsweise im Empfänger und auch an den Lichtsignalen. Die Empfänger haben also in der Regel auch noch ein Lichtsignal, die grün, gelb und rot anzeigen oder alles zusammen. Je dichter man an den Empfänger, an den Sender kommt, umso mehr wird es rot.
Okay.
Dass man dann vorsichtig gräbt, wenn man unmittelbar über dem Hund ist und dass man dann zwischen Hund und Fuchs eine Schaufel reinstellt.
Ja.
Den Fuchs, den Hund abnimmt, das Loch erweitert und erstmal peilt, was ist da unten los und dann versucht, an den Fuchs zu kommen. Ja,
okay. Der hat, also ich sag, da reden wir ja in aller Regel über den Naturbau.
Ja.
Kann man an der Stelle dann schon sagen, dass der keinen anderen Ausgang mehr hat oder liegt der dann so fest, dass der...
Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass der Fuchs dann in der Endröhre liegt. Gell?
Ja.
Aber es ist auch schon vorgekommen, das haben wir auch erlebt, dass der Fuchs nicht in der Endröhre lag, sondern mittendrin lag. Ich habe das mal an einem ganz starken Beispiel erlebt. Da kriege ich also nachts einen Anruf von einem Mitjäger. Der hat vom Hochsitz einen Fuchs geschossen, Beschuss. und rief mich an, kannst du mit dem Hund kommen, nachsuchen. Der Fuchs hat also ganz fürchterlich geklagt. Und dann bin ich im Dunkeln mit Stirnlampe mit dem Hund und dann haben wir praktisch eine Nachsuche gemacht. Mhm. Und diese Nachsuche endete an einem Fuchsbau. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Uli, Feierabend, morgen früh. Der Fuchs ist verletzt, ich habe auch unterwegs Schweiß gefunden, mhm. beziehungsweise der Hund hat es gezeigt, morgen früh. Mhm. Am anderen Morgen haben wir uns dann im Hellen getroffen, dann habe ich den Hund in den Bau geschickt. Das war Gott sei Dank ein Bau mit einem sehr, in einem Gebiet mit sehr hohem Grundwasserspiegel. Der Bau war also relativ flach, dass man mit einem Spatenstich mhm. praktisch an der Röhre war. Und ich habe den Hund besendet. Habe also immer gesehen, wo der Hund war, habe einen Einschlag gemacht und dann sah ich die Lunte vom Fuchs und den Hund. Dann habe ich den Hund weggenommen und wollte jetzt an den Fuchs, war der Fuchs wieder verschwunden. Dann habe ich den Hund wieder angesetzt, ein paar Meter weiter wieder einen Einschlag gemacht, war relativ einfach und deswegen war das auch kein Problem. Wieder die Lunte, wie ich die Lunte packen wollte, war der Fuchs wieder weg. Bis er dann irgendwann nicht weiterkam, dann war die Röhre wirklich zu Ende. Mhm. Dann habe ich den Hund abgenommen, habe ihn festgebunden und habe dann mit Handschuhen den Fuchs rausgezogen. Mhm. Der Fuchs war tot. Sah so aus. Mhm. Er hat sich nicht mehr bewegt. Und da habe ich gesagt, Uli, halt den Finger am Drücker. Und dann dauerte es einen Augenblick, dann sprang der Fuchs auf. Der hat sich tot gestellt gehabt. Mhm. Und dann hat Uli aber geschossen. Ja, was war in der Nacht passiert? Uli hatte den mit Kugel geschossen. Mhm. Und das war ein Rüde. Und hat ihn praktisch entmannt nachts. Oh je. Ich sag, Uli, da hätte ich auch fürchterlich geschrien.
Mhm. Ja, klar. Ja, da ist aber auch wirklich...
Aber es ist so, es ist nicht immer gesagt, dass der Fuchs, wenn er liegt, in der Endröhre liegt. Es gilt auch für gesunde Füchse. Mhm.
Ja, die gehen schon. Also ich meine, das sind natürlich auch immer Geschichten. Also mir gehen die schon immer ans Herz.
Ja, natürlich.
Was mich nicht davon abhält, es zu tun.
Ja.
Aber dann hat man auch wirklich die Verantwortung und geht hinterher und hat auch dafür zu sorgen, dass er zur Strecke kommt. Ne? Hui. Ohne Ortungsgeräte ist doch Baujagd eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar, oder?
Du brauchst es nicht im Kunstbau. Mhm. Ja, aber in den Naturbauten auf jeden Fall. Du weißt ja gar nicht, wo die Bauten unten hingehen und wie sie verlaufen. Ja. Ich habe also in meinen Vorträgen Fotos, da sind also Löcher gebohrt worden von einem kleinen Bagger von 4 Meter Tiefe bei weichem Boden, bei weichem Wald und Sandboden, wo man dann endlich am Raubwild war. Mhm.
Ja, also ich habe auch irgendwo was gelesen, in diesen Torflandschaften in Ostfriesland sind so Drainagerohre, in denen die Füchse wohl auch gerne liegen, die dann auch wirklich teilweise 20, 30 Meter in die Landschaft waagerecht reingehen. Und wenn man dann von oben nicht ordentlich orten kann, das ist ja fast, also ich meine, dann stürzt so ein Kunststoffrohr vielleicht auch mal mittendrin ein, das kann man von außen ja alles gar nicht sehen.
Ja, ja. Also wir haben das so ein Beispiel vor 2 Jahren erlebt, da rief mich ein Jäger an, der seinen Hund ohne Sender in einen Bau geschickt hat. Der Hund hat diesen Bau gar nicht angenommen, sondern hat 10 Meter weiter ein Drainagerohr angenommen und ist da laut rein. Normalerweise war das Drainagerohr mit einem Gitter zu, wo das Wasser zwar durch konnte, aber kein Tier rein. Aber in dem Fall war das Gitter durchgerostet, weggerostet und der Hund war da hinterher und war verschwunden. Er kam den ganzen Tag nicht mehr, das war vormittags, den ganzen Tag nicht mehr raus. Und dann hat man am nächsten Tag einen Bagger geholt und die Feuerwehr. Mhm. Die Feuerwehr hat sogenannte Messschläuche. Mhm. Die kann man also in Röhren reinschieben. Zumindest hatte diese Feuerwehr das. Ich war dann dabei. Und dann hat man den Schlauch ablaufen lassen in dieses Drainagenrohr, bis der Schlauch zu Ende war. Mhm. Hat den Schlauch rausgeholt, hat gemessen, man konnte ja messen, wie das war, mit dem Bandmaß. Die Richtung wusste man, hat dort wieder mit dem Bagger einen Einschlag gemacht, hat wieder gemessen und so ging das 3-mal, bis der Schlauch nicht mehr ganz ablief. Mhm. Dann hat man also das Maß genommen und hat dort einen Einschlag gemacht. Dort lagen Hund und Fuchs, er hatte keinen Sender, der Hund, Hund und Fuchs noch lebend in der Drainage. Der Hund war schon sehr, sehr matt, weil er auch wenig Luft kriegte. Er versperrte sich ja selbst auch die Zufuhr von Luft. Dann hat man den Hund abgenommen und hat den Fuchs in dem Drainagerohr erschossen. Problem war, das musste jetzt alles wieder repariert werden. Mit dem Sender hätte man sofort gewusst, hier an der Stelle musste einen Einschlag machen. Was also ein bisschen bedauerlich war, war, dass ein paar Wochen später der Hundeführer von dem Baggerführer und von der Feuerwehr eine Rechnung kriegte über die Kosten. Und das waren fast 1.500 Euro. Glück im Unglück, der Jäger konnte seine Jagdhaftpflichtversicherung nachweisen, wenn der Hund nicht rausgeholt worden wäre, wäre die Drainage funktionsunfähig gewesen und so hat seine Haftpflichtversicherung gezahlt. Das war eine Erleichterung.
Ja, das sind aber auch so Zusammenhänge, auf die muss man erstmal kommen.
Ja. Natürlich.
Das ist echt schon, ja, ich sag mal so insgesamt, ich meine, wo wir jetzt auch einfach gerade so bei dem Thema sind, dass dann Risiko für die Hunde und eine Anstrengung für den Menschen drin stecken kann, ist, denke ich, klar. Ich sag mal, man hört aber, also ich sag mal, ich habe jetzt auch mit einem anderen mal drüber gesprochen, der hat einen Hund, der ist jetzt über 13 Jahre alt und hatte noch nie eine nennenswerte Verletzung. Also die Risiken für den Hund jetzt auf jeden Fall mal sind wahrscheinlich durch den Sender ja zumindest deutlich minimierbar. Und also gegenüber den Zeiten, bevor es Sender gab, wahrscheinlich nicht zu vergleichen.
Richtig.
Und aber das, was passieren kann, ist halt einfach Teil der Veranstaltung. Ne? Also ja. Ich meine, Unfallrisiko.
Natürlich, das liegt auch immer wieder am Charakter des Hundes. Ja. Ein besonders scharfer Hund, der wird auch die Konfrontation suchen. Und dann hast du halt mehr Verletzungen. Ich habe beispielsweise mal ein Dackelpärchen gehabt, unsere Nessel und den Kuno, von dem ich sprach. Der Kuno war ein Draufgänger. Die Nessel war also eher, wie soll ich sagen, so ein bisschen vorsichtig, behutsam. Die ist, auch wenn der Fuchs ihr entgegenkam, ausgewichen. Die konnte ich sogar zusammen reintun. Das war für das Raubwild natürlich immer ein Schock, wenn da plötzlich zwei Hunde im Bau waren. Die sprangen dann ganz schnell. Gell? Aber dass es Verletzungen gibt, lässt sich einfach nicht ausschließen. Kluge Hunde, die wissen, was sie zu tun haben. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Hunde, ich will sie nicht als schneidig bezeichnen, aber so ein bisschen bekloppt. Rasseabhängig und auch vom Charakter her.
Ja, ich habe mal, also so der Spruch zum Terrier, der so kursierte, war, wenn man den Terrier schnallt, bleibt das Gehirn in der Halsung. Und, also das ist eine übertriebene Schärfe, die man wohl auch nicht will. Also man sprach ja früher von dem Packer und dem Flieger. Also der eine, der halt wirklich zupackt und in den Nahkampf geht und der andere, der eigentlich nur immer wilde Unruhe im Bau verbreitet. Was für ein Typ Verhalten möchte man denn?
Also der Flieger ist ganz sicherlich der Bessere. Was habe ich davon, wenn der Hund im Bau das Raubwild packt, eventuell sogar abtut und dann da unten liegen lässt und rauskommt irgendwann oder da unten bleibt und ich muss dann graben. Besser ist der Flieger, der versucht von allen Seiten ans Raubwild zu kommen, wenn der Bau also gut verzweigt ist und immer wieder versucht, das Raubwild rauszutragen. Ja. Derjenige, der Unruhe in den Bau bringt, der Hund, der hat in der Regel immer mehr Erfolg als der sich da unten hinlegt und sich mit einem Stück Raubwild abgibt und in Wirklichkeit sind drei oder vier drin in der Ranzzeit.
Also gehen die denn wirklich in Kontakt? Also ich sag mal so ein kurzer Zwacker, steh auf, mein Freund Fuchs, und beweg dich, ist ja vielleicht noch gewollt, während das wirkliche ineinander verbeißen ganz sicherlich nicht gewollt ist. Ne?
Ja, ich habe da mir auch immer meine Gedanken drüber gemacht. Unsere Hunde, unsere Jagdhunde sind ja genetisch eigentlich noch Wölfe. Sie unterscheiden sich ja nur in 5% ihrer Gene vom Wolf direkt. Und die Hunde sehen den Fuchs genau wie der Wolf als einen Teil ihrer Beute. Und es gibt immer, trotz der Verletzungen, die sie erleiden können, und es gibt immer wieder Hunde, die einfach die Beute auch unter der Erde greifen wollen. Diese Hunde wollen wir eigentlich nicht in der Baujagd, sondern wir wollen die Hunde, die zwar konstant, aber mit Vernunft jagen, die nicht wilde, Entschuldigung, dumme Beißer sind, sondern einfach Hunde, die versuchen, den Jäger zum Erfolg zu bringen. Und das lernen die Hunde ganz, ganz schnell. Ich erlebe es immer wieder bei meinen Hunden, wenn Schuss gefallen ist, kommen sie raus, gucken, ach, da liegt ein Fuchs, dann wird der Fuchs kurz gebeutelt, wenn er tot ist, und dann sind die wieder unter der Erde und arbeiten weiter. Diese Hunde wollen wir.
Okay. Ja, und die, ich sag mal, ist da, andersrum angefangen, ist da denn überhaupt sowas wie ein Gehorsam auch drin? Also, wenn ich in die Röhre hineinrufe, kommt er dann? Oder bin ich dem Hund quasi von außen ausgeliefert und vertraue ihm,
was er da tut? Es gibt beides. Es gibt also Hunde, die man abrufen kann.
Ja.
Das sind die Hunde, die im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht haben, draußen, der weiß mehr über die Jagd als ich. Und es gibt Hunde, die sich einfach nicht abrufen lassen. Die da bis zum letzten Atemzug da unten kämpfen. Das muss man züchterisch selektieren und in der Zuchtauswahl die Paarungen so wählen, dass man eben die Hunde hat, die man zu einer vernünftigen Baujagd einsetzen kann. Wobei es auch wichtig ist, immer wieder mal ganz scharfe Hunde einzukreuzen, damit die Anlage nicht verloren geht.
Ja, ich sag mal, ich kenne es jetzt, ich meine, jetzt Retriever sind ein ganz anderes Ende, natürlich so der Schärfeskala, ne, ist klar. Aber ich spanne ja im Grunde so eine Art Drahtseil zwischen, kippe ich auf die eine Seite, habe ich einen Gehorsam, der durch nichts zu unterlaufen ist, und kippt es in die andere Seite, habe ich eine Passion, wo die auch Kilometer hinter dem Hasen hergehen. Und die Kunst ist eigentlich, den Hund so auf diesem Drahtseil zu balancieren und immer in der Kooperation zu halten. Ist sowas in etwa übertragbar auf die Bauarbeit?
Jein.
Also so als idealer Hund, wenn ich mir den mal so schnitzen könnte.
Es wird sicherlich beim einen oder anderen Hund gelingen und beim anderen nicht. Also das ist wichtig ist, wenn der Hund über der Erde ein vernünftiges Gehorsam gelernt hat, dann klappt das auch manchmal unter der Erde. Ich betone manchmal. Es gibt eben Hunde, die dann aushaken, die das vergessen. Okay. Das ist aber bei allen Jagdhunden so, speziell allerdings bei Bracken. Wenn die Bracke eine Spur laut arbeitet, dann hört sie uns zwar schreien und rufen, aber sie reagiert nicht.
Das ist der Unterschied zwischen Hören und Gehorsam. Ne?
Richtig. Die Hunde können sonst wunderbar gehorsam sein, aber dann schalten die ab.
Ja.
Und genauso ist das auch unter der Erde. Es gibt Hunde, die lassen sich abrufen vom Raubwild. Zigfach erlebt in meinem Leben. Und es gibt Hunde, die kriegt man einfach nicht dazu.
Okay. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, geeignete Hunde sind ja eigentlich erstmal so die Terrier-Sorten und
Richtig.
Die Tackle. Das sind so eigentlich die beiden, die man überhaupt als Erdhunde einsetzt. Ne? Die Terrier ja eher hochläufiger, also der hochläufige Hund kann sich wahrscheinlich klein machen in der Röhre, während der kleine Hund sich schwer nur groß machen kann, um über solche Absätze und Kamine hinwegzukommen.
Ist richtig. Da gibt es also die verschiedenen Terrierarten. Die älteste Rasse ist der Fox Terrier, glatt und rauhaarig, der aus England kommt, ist die älteste Terrierrasse. Alle anderen Terrier sind aus diesem Fox Terrier gezüchtet. Okay. Auch unser Jagdterrier kommt ursprünglich aus dem Fox Terrier, genauso der Parson. Genauso der Westfalen-Terrier, obwohl der Parson-Russell-Terrier genauso wie der Fox-Terrier sehr, sehr alte Rassen sind.
Ja.
Ja. Die ganzen anderen, Welsh, Border und so weiter, sind aus diesen Terriern gezüchtet worden. Die einzige Ausnahme, wer kein Terrier ist, ist eben der Tickel. Mhm. Ob Kurzhaar, Rauhaar oder Langhaar, die sind raubzeugscharfe Bracken. Mhm. Die Rasse ist schon viele, viele tausend Jahre alt. Aber sie sind auch raubzeugscharf und können zur Bodenjagd sehr gut eingesetzt werden.
Okay. Unterscheiden die sich denn in irgendwas vom Wesen oder für eine Eignung, für eine bestimmte Art von Bau oder was anderes?
Erlaube mir, dass ich zu den einzelnen Rassen nach Möglichkeit nichts sage. Ich könnte sonst von Fanatikern angegriffen werden.
Auch die Kommentare laufen ja bei mir auf.
Auch als Fanatiker angesehen werden. Sie sind alle gut geeignet für die Baujagd. Ich habe alle schon bei der Baujagd erlebt. Ich habe auch alle schon bei Prüfungen, was die Eignung zur Baujagd betrifft, gerichtet. Sie sind alle ganz, ganz hervorragend. Was ich für unbedingt wichtig halte, zwar jetzt im Zeitalter der Ortungsgeräte nicht mehr so stark, aber dass die Hunde unter der Erde laut jagen.
Okay.
Und da gibt es also bei einigen Terrierrassen, nicht beim Jagdterrier, aber bei anderen, eben Hunde, die stumm jagen.
Ja.
Und das ist ein Problem.
Ja, okay.
Du weißt nicht, was da unten los ist.
Ja, stimmt. Ein bisschen Rückmeldung will man dann doch
haben. Natürlich, ja, natürlich. Du willst was hören.
Ja, natürlich. Klar. Jetzt hast du ja ich denke, soweit darf ich dich outen, ein Herz für die Tackle.
Ne? Ja, natürlich. Natürlich, ich bin mit Tackeln aufgewachsen. Ne?
Ja.
Also es gibt Bilder von mir, da kann ich noch nicht laufen, da habe ich rechts und links neben mir einen Tackle sitzen, einen Rauhaar-Tackle. Ja. Allerdings eine ganz, ganz seltene Farbe, die es heute kaum noch gibt, die Dürrlaubfarbenen.
Aha.
Die sind so beige-grau, nicht mit den braunen zu verwechseln.
Ja.
Die braunen haben auch braune Nasen und braune Krallen.
Ja.
Die Dürrlaubfarbenen haben schwarze Nasen und schwarze Krallen.
Okay.
Eine Rasse, die es ganz, ganz selten gibt, in die ich aber immer noch verliebt bin, logischerweise.
Ja.
Aber Baujagd würde ich mit allen Rassen machen. Sage ich ganz offen, auch wenn ich Tackelmann bin, Baujagd würde ich mit allen Rassen machen. Was mich beim Tackel allerdings fasziniert, ist die herrliche, spurlaute Arbeit.
Okay.
Es gibt keinen Hund, keine Bracke, selbst die großen Brackenrassen, die so sauber im Spurlaut sind wie die Tackel. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe alle schon gerichtet.
Mm-hmm.
Auf jagdlichen Prüfungen.
Okay.
Aber das ist wirklich der einzige Vorzug, den ich sehen würde.
Ja gut, ich sag mal, Sie haben ja auch einen herzerweichenden Charakter.
Natürlich.
Wir hatten auch mal einen in der Familie, diese Sturheit, die man ihnen ja auch nachsagt, die ist wirklich sprichwörtlich.
Eigentlich.
Ja, aber dafür kann man sie auch wirklich lieben. Ja.
Lieben sie.
Gut, gezüchtet, vom Züchten kennst du dich ja auch aus. Da geht es ja dann irgendwann so schon auf die Prägung. Also wenn ich mir so einen Jagdtackle aufbaue, wie gehe ich denn da vor?
Was ganz wichtig ist, dass man in jagdlichen Linien züchtet.
Ja.
Das heißt, dass ich Rüde und Hündin Paare, die beide ihre jagdlichen Eigenschaften nachgewiesen haben.
Mhm.
Denn auch bei den Tackeln, auch wenn sie über viele, viele tausend Generationen Jagdhunde sind, hast du ganz, ganz schnell die jagdlichen Eigenschaften verloren, wenn du nur auf Schönheit, auf Liebhaberei züchtest. Mhm. Ich habe nichts gegen die Liebhaber, im Gegenteil. Ich finde das toll, dass es auch Liebhaber in dem Bereich gibt, aber man sollte die Linien trennen.
Mhm.
Ja? Und wenn, es ist also ganz eindeutig und auch genetisch einwandfrei zu beweisen, wenn du mit den Hunden jagdlich züchtest, erhältst du die auch jagdlich.
Mhm.
Aber sobald Liebhaberlinien reinkommen, die eine Weile aus dem jagdlichen Bereich, also über mehrere Generationen aus dem jagdlichen Bereich raus sind, wirst du es immer wieder erleben, dass die Hunde auch die jagdlichen Eigenschaften verlieren.
Mhm.
Ich habe das also ganz häufig vor vielen, vielen Jahren auf Spurlautprüfungen erlebt, dass Hunde, die zur Zucht eingesetzt wurden, zur jagdlichen Zucht von ganz bekannten Züchtern und Züchterinnen nicht spurlaut waren. Mhm. Und dass mit denen gezüchtet wurde, und wenn ich dann die Generationen danach zu den Prüfungen vorgestellt bekam, fielen immer wieder Hunde auf, die eben den Spurlaut verloren hatten.
Mhm. Okay.
Ja? Und genauso ist das bei der Schärfe. Genauso ist das bei der Härte.
Ja. Okay. Ja? Ja, züchten ist nochmal eine eigene Herausforderung.
Schöne Sache.
Ja, bestimmt, glaube ich. Wenn ich mir jetzt so einen Welpen ausgesucht habe, oder passiert vielleicht auch noch beim Züchter, ist ja wahrscheinlich schon so eine gewisse Prägung auf die Arbeit unter Tage gegeben. Ne?
Ja, dass man also als erstes ist es wichtig, ich würde mir von dem Züchter die Papiere der Eltern zeigen lassen. Ja. Was haben die für jagdliche Nachweise? Mhm. Okay? Vor allen Dingen Prüfungen, aber auch sonst.
Ja. Okay?
Und was dann natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass die Welpen auch bei dem Züchter schon geprägt werden. Mhm. Das heißt, der Züchter sollte, wenn er Jagdtackel züchtet, benutze jetzt mal dieses Wort, dann sollte er in seinem Bereich, in seinem Garten oder in seinem Gelände auch einen Kunstbau haben, einen kleinen. Mhm. Dass die Hunde da im Spielen schon den Bau kennenlernen und dort rumtollen können. Der Züchter sollte nach Möglichkeit Jäger sein, dass er auch im Laufe des Aufwachsens der jungen Hunde Wild mitbringen kann. Mhm. Beispielsweise kriegen meine Hunde also immer wieder mal einen Jungfuchs hingelegt oder einen Marder oder was ich da gerade geschossen habe, dass sie auch Raubwild kennenlernen. Mhm. Und was natürlich wichtig ist, dass sie auch Wild kennenlernen. Mhm. Entweder Decken vom Reh oder Schwarten vom Schwarzwild, wobei man da ganz deutliche Unterschiede sieht, auch schon bei den jungen Hunden. Das muss instinktiv da sein. Mhm. Beim Rehwild verhalten sie sich ganz anders als beim Schwarzwild.
Okay.
Beim Schwarzwild sind die von vornherein vorsichtig. Das ist ganz erstaunlich.
Ja, irre, ne?
Ja.
Also manchmal ist das wirklich erstaunlich, was so die Hunde so tun. Ich erinnere mich auch noch, dass ich mit meiner das erste Mal auf den Hochsitz zugegangen bin. Die hatte noch nie vorher einen gesehen. Sprang die drauf los und ich musste die von der 5. Stufe der Leiter wieder runterklauben. Ja. Also keine Ahnung, woher die es wissen. Aber es ist irre, ne?
Hunde sind so sensibel, die erkennen auch deine Gefühlsregung, bevor du überhaupt weißt, was du hast.
Ja. Ja, das ist schon echt toll. Ne? Ja, im Zusammenhang mit Erdhunden und der Bodenjagd ist ja ein viel gestresstes Thema. Das können wir hier natürlich auch nicht auslassen. Und das ist die Schliefenanlage. Also ich habe mich jetzt so im Rahmen der Möglichkeit des Internet mal damit beschäftigt und finde eigentlich, dass es ja, also wenn man die Entscheidung hat, Bodenjagd auszuüben, wenn man dazu steht, ist das eigentlich das einzig sinnvolle Mittel, um da maximale Tierschutzgerechtigkeit walten zu lassen, um mal ein Fazit vorneweg zu nehmen.
Gebe ich dir völlig recht. Früher hatten wir keine Schliefenanlagen. Also ich kann mich noch erinnern, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn meine Großonkel, mein Vater, mein Großvater, wenn die Hunde zur Jagd mitgenommen haben, zur Baujagd, dann haben die vorher nie einen Bau gesehen und sind dann so auf das Raubwild gejagt worden. Mhm. Das war eine unschöne Sache teilweise, weil die Hunde völlig unerfahren waren, überhaupt nicht, keine Ahnung hatten, dass dieses Wild sich auch wehren kann.
Ja.
Da gab es sehr oft Verletzungen. Heute die modernen Schliefenanlagen sind toll, total tierschutzgerecht, mit Schiebern dazwischen, mit Drehschiebern, dass das Wild und der Hund überhaupt nicht zusammenkommen können. Mhm. Und der Hund lernt so, unter der Erde zu arbeiten, vorzuliegen, nicht zu fassen und so sich dran zu gewöhnen, dass er eigentlich das Wild nur verbellen soll und nicht greifen soll.
Mhm. Lass uns nochmal eben da so ein bisschen systematischer durchgehen. Also mechanisch besteht das Ding aus Röhren, Kesseln und Schiebern. Ne?
Richtig.
Das ist so Richtig. Eigentlich, also ich kann diese ganze Anlage in Sektionen teilen, wo ich erstmal sicherstelle, dass zu keiner Zeit ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem Fuchs und dem Hund besteht.
Genau. Diese ganzen Abteilungen, das sind also Röhren, die etwa 15, 18 Meter bis zum Endkessel gehen.
Ja.
Die können unterwegs immer wieder mit Gitterschiebern abgeschiebert werden. Mhm. Dass man auch den Hund, wenn er zum ersten Mal reingeht und immer wieder ein Stück Wild finden soll, immer wieder zwischen Hund und Wild, das heißt Raubwild, einen Schieber reinschieben kann,
ja,
dass die nicht zusammenkommen. Und zum Schluss in dem großen Kessel ist ein Schieber, der sich dreht auf einer senkrechten Achse, mhm, und so zwischen Wild und Hund platziert ist, dass der Hund zwar den Schieber drehen kann und damit auch das Wild bedrängen kann, mhm, bis zu einem Punkt, wo er arretiert wird, dass das Wild nicht gequetscht wird.
Ja.
Oder umgekehrt auch der Hund auf der anderen Seite. Mhm. Und so kann der Hund lernen, das Wild zu bedrängen und lernt gleichzeitig, dass er es nicht fassen soll.
Mhm. Okay. Jetzt hat man, also das ist ja jetzt eine Anlage, die jetzt nicht nur zur Prüfung, sondern auch zur Ausbildung der Hunde eingesetzt wird. Dort werden ja Füchse gehalten. Wo kommen die her? Wie werden die aufgezogen? Wie werden die gehalten?
In der Regel sind diese Schliefenfüchse Füchse, die als Jungfuchs ausgegraben wurden,
ja,
und in Menschenhand aufgewachsen sind.
Ja.
Das heißt, die Betreiber der Bauanlagen, ob es jetzt Privatpersonen sind oder Vereine, sorgen dafür, dass der Hund, der Fuchs mit starkem Menschenkontakt aufwächst.
Ja.
Dass er sowohl an Menschen gewöhnt ist, als auch später als an die Hunde, die mit ihm arbeiten.
Mhm.
Der Fuchs wächst dort auf, wird normal wie ein Hund gefüttert natürlich, hat ein Freigehege und wird, um im Bau zu arbeiten, dann in einer Box zum Bau gebracht, der auf dem gleichen Gelände ist in der Regel.
Also so im Kontakt zum Betreuer ist der fast wie ein Haushund oder wie ein Hofhund, also ja, hat einen regelmäßigen Menschenkontakt.
Ja. Ja.
Die sind mit Handkontakt aufgewachsen worden, die sind handgefüttert worden.
Ja.
Ganz werden regelmäßig genau, gestreichelt.
Werden entwurmt, werden tierärztlich versorgt und alles. Und ich habe es schon immer wieder erlebt, dass die Füchse von den Betreuern sogar auf dem Arm spazieren getragen werden und gestreichelt werden.
Ja.
Den Füchsen geht es nicht schlechter und nicht besser als den Hunden.
Okay. Ich habe mal gehört, wenn die erwachsen werden, werden sie eigentlich immer bissig, also das wäre halt das Wildtier, der Welpe, der ist noch ganz gut zu betreuen, der erwachsene Fuchs, dann muss man zumindest mit ein bisschen Vorsicht genießen.
Ja, ich habe also beides schon erlebt. Ich habe also Füchse erlebt, die sich einfach nicht an den Menschen direkt gewöhnt haben, auch wenn sie als junger Fuchs kamen. Ich habe aber auch immer wieder Füchse erlebt, wenn die dann später älter waren und als Jungfuchs zum Betreuer gekommen sind, dass die sich nicht geändert haben, dass die also den Betreuer begrüßen wie ein Hund, an ihm hochspringen, sich freuen, freiwillig in die Transportbox gehen, ohne dass sie gezwungen werden müssen und sich zum Bau tragen lassen und dort auch freiwillig in den Bau einschliefen und da drin rumrennen und ihre Freude daran haben.
Die werden ja auch so mit Hunden groß, also die erleben jetzt erstmal den Hund ja nicht unbedingt als einen Feind dann, ne? Wenn die denn jetzt so, oder wie, ich versuche jetzt echt mal ganz naiv daran zu gehen.
Du hast da völlig recht, also es gibt so richtig abgebrühte Schliefenfüchse, sag ich mal, ne?
Ja.
Die, wenn du da zuguckst und wenn du mal den Deckel hochhebst, um da in den Drehkessel zu gucken, die sich langweilen.
Ja.
Weil der Köter da kläfft und sich überhaupt nicht dran stören und ihm den Hintern zudrehen sogar.
Mhm.
Das gibt es alles.
Also ich sag mal, ich kenne es jetzt, also jetzt nicht zwar mit dem Fuchs, aber auf den ganz normalen Spaziergängen mit Hund, da gibt es ja manchmal Hunde, die sind schon auf Distanz als nicht ganz zurechnungsfähig erkennbar, also wild kläffend in der Leine hängend oder sonst irgendwie komisch wirkend. Also meine nimmt dann den Radius der Leine plus einen halben Meter und geht entspannt dran vorbei, während der andere sich wild aufregt. Ja. Also dieser Kontakt zwischen einer ist aggressiv und der andere ist entspannt, ist ja eigentlich gar nichts Außergewöhnliches.
Nee, ist auch so. Das ist aber auch eine Charaktersache. Die Wildtiere haben genauso einen Charakter wie unsere Haustiere. Und es ist natürlich auch eine Erziehungssache bei unseren Haustieren.
Ne? Mhm. Ja.
Ja. Und wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie sehr unsere Hunde auf unsere Gefühlsregungen achten, wenn wir es noch gar nicht wissen.
Also ich staune da immer wieder. Ja, ehrlich. Ja.
Da könnten wir eine Sendung drüber machen.
Ja, ja. Genau, ne? Die uns am Ende wieder keiner glauben wird, aber egal.
Ich sitze am Wohnzimmertisch beim Fernsehen, habe den Hund auf dem Schoß und guck mal kurz aus dem Fenster und denke, eigentlich könntest du noch auf den Hochsitz gehen. Und die Dackel nehme ich immer mit. Die kommen dann mit auf den Hochsitz. Ja. Da springt der Hund schon von meinem Schoß und rennt zur Tür. Oder abends klingelt das Telefon. Dann rennt der Hund schon an die Wohnungstür oder an die Haustür, weil er denkt, hoppla, da ruft einer an, es kommt eine Nachsuche. Ja. Das ist unwahrscheinlich.
Ja, ist echt irre, ne? Ja, ich sag mal, der Stress, also jetzt nochmal eben kurz wieder auf die Anlage, der Stress, dem der Fuchs da ausgesetzt ist, ist, ich meine, kann schon sein, dass die sich natürlich aufregen und der Puls auch hochgeht. Kann auch sein, dass das vielleicht für den einen oder anderen Fuchs nicht die reine Freude ist. Aber es ist erstmal grundsätzlich total ausgeschlossen, dass da Verletzungen zustande kommen, mechanisch nicht möglich. Und die Füchse sind eigentlich ihr Leben lang zumindest damit vertraut mit diesen Situationen.
So, ganz genau so ist es. Und aus meinen Beobachtungen bei den Füchsen ist es so, dass die Füchse also ganz, ganz schnell raus haben, dass ihnen nichts passiert. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass sie das von Anfang an erkennen, aber die haben das ganz, ganz schnell raus, dass ihnen in der Bauanlage nichts passieren kann. Mhm. Und dementsprechend verhalten sie sich auch. Was für mich allerdings erstaunlich ist, die Füchse erkennen viel eher als wir Menschen, welcher Hund Schärfe hat und welcher nicht.
Ja.
Das kannst du also ganz deutlich erkennen. Sie stehen nicht unter Stress. Aber du kannst es sehen an ihrem Beobachtungsverhalten. Mhm. Wie sie den einen Hund beobachten und wie sie den anderen beobachten. Bei dem einen Hund, wo wir Menschen auch wissen, der hat keine Schärfe, da liegt der Fuchs gemütlich in seinem Bereich des Kessels. Und es interessiert ihn überhaupt nicht, was der Hund da alles anstellt. Mhm. Und es gibt Hunde, da drehen sie zumindest den Kopf in seine Richtung und beobachten den. Hallo, draußen würde der mir schon gefährlich.
Mhm.
Okay. Aber Stress, also ich habe es eigentlich nie erlebt.
Mhm. Okay. Jetzt.
Aber das ist auch untersucht worden von Forschern.
Ja.
Dass die Füchse also eigentlich nur geringfügig Stress haben, meist gar nicht.
Ja, also ich sag mal so.
Da gibt's Untersuchungen.
Das Leben ist voller Höhen und Tiefen.
Natürlich.
Und nur immer gekuschelt ist, also für mich persönlich wäre es auch langweilig, ehrlich gesagt. Ja, aber gut, das muss man jetzt ja auch nicht unbedingt übertragen. Jetzt sind diese Anlagen aber ja auch wirklich was Besonderes. Die stehen nämlich auch ja unter ständiger Beobachtung der Veterinärämter.
So ist
die
es.
Werden genehmigt, die werden kontrolliert, die haben Auflagen, die regelmäßig überprüft werden. Gibt dazu vielleicht noch ein paar Informationen. Was muss denn da gewährleistet sein? Wie oft kommen die kontrollieren? Worauf achten die?
Das ist natürlich von Veterinäramt zu Veterinäramt sehr unterschiedlich, wie oft die kommen. Es muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Da gibt es also mittlerweile Prüfungsordnungen, in denen auch diese Zeichnungen sind, die zugelassen sind von den Veterinärämtern und die müssen eingehalten sein. Mhm. Und die Veterinärämter kommen gelegentlich, meist unangemeldet, müssen sich allerdings kurzfristig anmelden, weil sie ja an die Anlage fahren, die meist draußen in der Natur ist irgendwo, und kontrollieren diese Anlagen. Da spielt auch die Hygiene eine große Rolle. Mhm. Für die Füchse muss ein Impfbuch geführt werden. Mhm. Es muss nachgewiesen werden, dass die Füchse regelmäßig entwurmt werden. Und es muss nachgewiesen werden, dass die Füchse in einem vernünftigen Ernährungszustand sind. Und das kann der Veterinär oder die Veterinärin nur optisch beurteilen.
Mhm. Okay.
Deswegen die Kontrolle.
Ja. Ja, also im Grunde eigentlich ja, so ähnlich wie wahrscheinlich in jedem landwirtschaftlichen Betrieb
es
passiert.
So ist es.
Und ja, ich sag mal, jeder Hundehalter erfüllt ja eigentlich mindestens diese Anforderungen ja auch.
Ne? Ja, es ist nicht anders als bei einer Haltung von einem Hund.
Ja, okay. Ja, also es ist. Na, ich höre Töne. Bin ich sicher? Gut. Egal. Kleine Störungen gehören hier zum Programm, sowas lasse ich auch immer drin.
Ja, ist ja auch gut. Ist okay.
Also ich sag mal so, diese, also eigentlich nochmal, um jetzt so den großen Bogen nochmal zu spannen, die Frage, ob ich Raubzeug draußen überhaupt bejage oder nicht, ist ja eigentlich so der zentrale Aspekt. Wenn ich mich entscheide, Raubwild zu bejagen, dann versuche ich dabei natürlich möglichst große Sicherheitsvorkehrungen walten zu lassen und den Tierschutz räume ich halt den weitestmöglichen Raum ein, womit ich natürlich Verletzungen nicht ausschließen kann. Schliefenanlagen dienen einfach dazu, ja vor allem eigentlich ja die überscharfen Hunde eher auszusortieren, habe ich fast das Gefühl. Ja.
Ja.
Also das, ich meine, ein Hund, der nicht da reingeht, den kann ich überhaupt nicht brauchen. Und der Hund, der total überdreht, da habe ich eigentlich eine Möglichkeit, den auszusortieren.
So ist es. Das hängt aber von den Prüfungsordnungen der einzelnen Zuchtvereine ab.
Gell? Ja, okay. Und naja, eigentlich müsste man da Tage der offenen Tür vielleicht auch einrichten.
Ja, das wäre natürlich ganz sinnvoll, damit, ja. Damit sich auch der eine oder andere Tierschützer, der da Zweifel hat, sich das mal angucken kann.
Also ich fand es immer, ich meine, ich habe ja bis jetzt, ich habe es auch noch nie live gesehen, aber gerne werden natürlich dann, ich sage mal, erstmal diese Osteuropa-Filmchen und Bilder eingespielt auf allen möglichen Kanälen, die ja unter ganz anderen Bedingungen, mit ganz anderen Regeln natürlich zustande kommen und wo jeder bei uns eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Mhm. Und wenn man irgendwelche Dokumentationen über deutsche Anlagen, dann sieht man natürlich dieses Foto, dieser geduckte Fuchs, der wahrscheinlich mit Angst vor dieser großen Kamera, die da über ihm thront, die er noch nie gesehen hat, sich da unten wegduckt und ganz beeindruckt guckt. Und das wird dann, naja, ein bisschen vorne weggetragen, ne? Wie so ein, schaut mal, wie schlimm das alles ist.
Ja. Da hat Wild und Hund mal einen Bericht, ich weiß nicht mehr, wann das war, das ist schon ein paar Jahre her, über eine Bauanlage im Bereich Forst bei Bruchsal beim Herbert Böser gebracht. Ja. Ganz offen und ganz objektiv, das sind Fotos, die überzeugen. Mhm. Ich denke, dass man die auch noch findet im Internet.
Ja, ich sag mal, so schön färben will man es ja auch nicht. Nein, ne? Nein, aber ist man so mal sachlich rangehen, weil man muss natürlich auch irgendwie. Also Jagen hat ja immer so einen grausamen Aspekt, weil die Tötung am Ende steht.
Ja, natürlich.
Das ist halt so. Ja. Und ich meine, man muss da ja auch offen drüber reden können, ohne dass dieser einzelne Negativaspekt also repräsentativ für alles andere steht und alles andere eben auch aus dem Feld räumt.
So ist es.
Ja. Ich merke, ich gehe gerade aus dem Sattel. Ich will engagieren. Okay, vielleicht bauen wir gerade theoretisch mal so einen Hund auf. Ich habe den jetzt geprägt als Welpen. Und jetzt durchläuft er ja so einen Ausbildungszyklus wahrscheinlich, indem ich den dann aufbaue, bis ich so einen fertigen, verlässlichen Jagdgehilfen habe. Ja. Wie sieht denn so ein Zyklus mal kurz zusammengefasst aus?
Also es ist so, dass ich mich, ich sag mal, wenn ich den Hund ausgesucht habe, da muss ich mich natürlich auch auf das Zeugnis oder auf die Aussage des Züchters verlassen, wenn ich mir einen Hund gekauft habe. dass ich mich einem Verein anschließe. Mhm. In der Regel bieten diese Vereine auch Hundeführerlehrgänge an, dass man da mitlaufen kann. Da wird also neben der Schweißarbeit und der Spurarbeit wird auch die Bauarbeit geübt. Da werden immer Termine vereinbart und dann fährt man gemeinsam zur Bauanlage. Aber was ganz wichtig ist, dass der Hund schon beim Züchter eine gewisse Prägung kriegt. Ich habe es vorhin schon erzählt, dass der Züchter nach Möglichkeit einen kleinen Kunstbau in seinem Garten hat, dass da die Hunde schon auch drin spielen können als Welpen. Und bei heißem Wetter liegen die alle da unten drin, weil es da schön kühl ist, und spielen da unten auch drin. Das ist wunderbar. Und dann gehe ich irgendwann mit dem Hund eben im Rahmen des Hundeführerlehrgangs, ich kann das auch alleine machen, an so eine Bauanlage. Man muss sich natürlich dann dort mit dem Betreiber der Bauanlage verabreden. Kostet in der Regel immer ein paar Euro, diese Übungstage, denn die Leute opfern ja auch ihre Zeit. Und dann wird der Fuchs ganz behutsam und langsam, der Hund, ganz behutsam und langsam an den Fuchs gebracht. Das heißt, beim ersten Mal kriegt er den Fuchs vielleicht in einer Box zu sehen. Dann wird der Hund an der Leine gehalten, der Fuchs liegt in dieser Box und der Hund kann sich den Fuchs anschauen. Der Hund kann den Fuchs auch verbellen. In der Regel sind das erfahrene Füchse. Die lachen sich über den jungen Hund kaputt im bildlichen Sinne. Irgendwann wird dann der Fuchs in den ersten Kessel in der Bauanlage gebracht. Und dann wird der Hund in die Bauanlage geschickt. Diese Bauanlage ist so konstruiert, dass du die ganze Röhre Klappe für Klappe aufmachen kannst. Das heißt, der Hund kann auch offen bis an den ersten Kessel gehen, um den Fuchs dort zu sehen. Irgendwann wird dann ein Kessel zu, eine Klappe zugemacht von der Röhre. Dann irgendwann die zweite und dann die dritte. In der Regel geht das recht schnell, wenn der Hund Interesse hat, dass es ihm egal ist, ob es dunkel oder hell ist. Und dann fährt er die ersten 2, 3, 4 Meter bis an den ersten Kessel und verbildet dort dann den Fuchs. Der Fuchs liegt da und sagt, du kannst mich mal. Dann wird der Fuchs in den nächsten Kessel gebracht. Das ist vielleicht am nächsten Tag, am nächsten Übungstag. Dann hat der Hund schon mal 8 bis 10 Meter, bis er an den Fuchs kommt. Dann ist dazwischen ein Steig- und Fallrohr. Vielleicht auch ein Kamin, wo er runterspringen muss. Die sind dann so 50, 60 Zentimeter hoch, also auch für einen Dackel gut zu bewältigen. Und dann wird das immer weiter gemacht bis in den Endkessel mit dem Drehschieber. Das geht sukzessive, aber ich denke so nach dem 3., 4. Einsatz ist der Hund dann so weit, dass er von sich aus den ganzen Bau durchläuft bis an den Endkessel.
Also ich hole mir so einen Hund ja typischerweise mit 8 Wochen vom Züchter.
Richtig.
Dann habe ich eine Sozialisierungsphase bis zur 16. Woche. Dann baue ich ja vor allem das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Hund eben auf in der neuen Umgebung. Und dann habe ich ein gewisses Programm, also den Junghund, ich sage mal so bis ein Jahr in etwa. Ab welchem Alter fange ich denn mit dieser Schließenanlagenarbeit überhaupt an?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich und von Hund zu Hund verschieden. Es gibt wie bei uns Menschen frühreife Hunde, die kannst du schon mit 6 Monaten dahin schicken. Es gibt auch Hunde, die müssen erstmal ein Jahr alt sein. Die müssen also auch ein bisschen charakterlich und sozial gefestigt sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt Hunde, die packen es eben nie. Die haben sogar Angst vorm Dunkeln. Wir haben so eine Hündin, die bei uns jetzt mittlerweile seit 8 Jahren aus Gefühlsduselei zu Hause rumläuft und wir uns alle nicht entscheiden können, uns von der Hündin zu trennen.
Die geht auch nicht mehr.
Nee, die geht auch nicht mehr, ganz klar. Ganz klar. Die ist nebenbei bemerkt auch noch schussscheu. Also das ist für mich ein gewisses Problem, aber okay, damit muss ich leben. Ja, klar.
Also wenn so 3, 4 Einheiten in der Schliefenanlage ist, dann ist die Ausbildung ja eigentlich auch recht schnell abgeschlossen.
Ja, du kannst also davon ausgehen, dass du nicht mehr als maximal 10 Einheiten brauchst, um dann die Prüfung zu machen.
Ja, genau. Und ja, dann ist der Hund ja eigentlich auch noch vergleichsweise jung schon.
Ja, natürlich, der ist gerade ein Jahr oder 1,5 Jahre.
Ja, Ja, ich meine, hier in meinen Retrieverchen habe ich mal 3 Jahre Arbeit investiert. Ne?
Ja, ja, natürlich. Die Erdhunde sind frühreife Rassen.
Ja, okay. Ja? Ja, ja, ist schon anders.
Das Tolle ist bei diesen Rassen, dass sie nebenbei bemerkt auch noch sehr alt werden. Ne? 17, 18 Jahre ist normal.
Ja, eigentlich, also unter den wirtschaftlichen Aspekten der ideale Hund. Ne?
Ja, natürlich. Und du kannst sie bis 14 Jahre gut einsetzen zur Jagd.
Ja, ja, okay. Gut, jetzt haben wir im Einsatz da draußen, also insbesondere, weil wir beim Fuchs natürlich irgendwie mit einem Träger verschiedener Erreger und Parasiten befasst sind, ja, so ein paar Risiken. Da würde ich auch noch gerne mit dir drauf eingehen. Also selber hatte ich ja schon hier im Revier auf einer Bundesstraße einen Fall von Räude, also einen räudigen Fuchs, der da über lange Zeit wahrscheinlich dahin vegetiert ist und sich irgendwann auf die Bundesstraße gestürzt hat. Das sind ja Erkrankungen, die durchaus auch auf Haushund übergehen können.
Natürlich.
Also auch auf Mensch, aber ja, im Wesentlichen sind ja unsere Hunde gefährdet. Und wenn ich jetzt mit im Bau arbeite mit einem Hund, dann der wird dem ja besonders exponiert sein, denke ich.
Ja, natürlich. Ja. Speziell die Räude wird ja über diese sogenannte Sarkoptes-Milbe übertragen. Mhm. Die Milbe kann auch im Bau hängen.
Ja.
Das heißt, der Hund, der in den Bau geht, der streift die ab und hat sie im Fell. Deswegen ist es gerade bei der Räude wichtig, dass die Hunde regelmäßig mit diesen Spot-Ons behandelt werden.
Ja.
Dass die Ektoparasiten abtöten.
Okay.
Dann hast du das Risiko praktisch auf null.
Ja.
Natürlich ist die Räudemilbe dran, aber die geht ein, genauso wie die Zecke eingeht oder andere Milben, die vorkommen. Das größere Problem sind wir Menschen.
Okay.
Hm. Denn die Räudemilbe kann auch auf uns übergehen. Und für uns gibt es keine Spot-Ons.
Ja.
Wir müssen die dann rausholen lassen.
Mhm.
Okay. Aber es gibt weitere Risiken. Wir haben über die Tollwut schon kurz gesprochen.
Ja.
Die Tollwut ist bei uns praktisch durch den Fleiß der Jäger, muss man ja sagen, durch die Impfköderausbringung so gut wie weg. Vor 2 oder 3 Jahren hatten wir in Rheinland-Pfalz nochmal am Mittelrhein im Bereich Worms so ein kurzes Vorkommen. Wo das herkommt, weiß keiner.
Mhm.
Aber es waren plötzlich ein paar Füchse da, die Tollwut hatten. Da ist dann wieder mit Impfködern gearbeitet worden. Seitdem ist die weg. Die Tollwut ist also in West- und Mitteleuropa ganz sicherlich nicht das Problem. Kann wieder kommen, wissen wir nie, wie das passiert. Wir sollten aber die immer schön im Hinterkopf behalten. Ich habe also noch die Zeiten der Tollwut erlebt, dass Leute, die Kontakt hatten mit tollwütigen Tieren, also ganz extrem behandelt werden mussten. Da werden dann also eine ganze Menge Spritzenfolgen gegeben. Ich glaube, insgesamt 10, 7 am ersten Tag, am dritten Tag, am fünften Tag und so geht das dann weiter. Damals war das eine Tortur. Du hast die Spritzen in den Bauchbereich gekriegt.
Mhm.
Das ist heute nicht mehr der Fall. Meine Familie, wir lassen uns prophylaktisch immer wieder gegen Tollwut impfen, um als Baujäger da der Gefahr nicht ausgesetzt zu sein. Ansonsten kann Tollwut zum Problem werden, wenn Tollwut aus Osteuropa eingeschleppt wird.
Mhm.
Ja, vor allen Dingen mit Hunden auch, die von dort importiert werden. Aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt auch zu weit führen, wenn wir uns da über die ganzen Folgen unterhalten würden. Wichtig ist, wenn man Kontakt hatte zum tollwütigen Tier, dass man sofort zum Arzt geht und dass da sofort was unternommen wird.
Also ich meine erstmal diese Spot-On-Mittel, die Tollwut-Vorsorgeimpfung, die Schutzimpfung, die sind halt sicher und dann ist man schon mal weitgehend aus dem pharmakologischen Bereich geschützt. Und dann nach der Jagd ist ja wahrscheinlich eine Reinigung des Hundes sehr sinnvoll. Ne?
Also wir handhaben das so, dass wir zur Baujacht, unsere Hunde dürfen sonst frei im Auto rumspringen, aber ja, bei der Baujacht kommen sie in Boxen. Mhm. Und sie werden auch immer wieder nach jedem Einsatz wieder in die Box reingetan, mhm, und bleiben auch zu Hause in der Box. Wenn das Auto also zu Hause vorm Haus steht, bleiben die Hunde in der Box. Dann werden sie einzeln rausgeholt, sofort. Wir haben eine extra Einrichtung dafür, aber die muss man nicht haben. Es genügt auch die normale Badewanne. Werden sie in die Wanne getragen und werden dort eben einschamponiert und abgeduscht und das möglichst zweimal, bis sie dann wieder frei, mhm, im Haus rumlaufen können.
Standard-Hundeshampoo genügt?
Ja, natürlich genügt. Mhm. Man sollte, okay, bloß es nicht bei einmal belassen, sondern einschamponieren, abbrausen, nochmal einschamponieren und abbrausen. Dann hat man das getan, was man tun muss.
Ja, okay.
Um die Sache Fuchsbandwurm, mhm, ich sag mal, im Griff zu haben. Fuchsbandwurm ist das Problem, dass die Eier mikroskopisch klein sind, dass die Eier wie Staub fliegen und eingeatmet werden können. Mhm. Das heißt, dass wir dort eine gewisse Vorsicht walten lassen müssen. Bei der Behandlung der Füchse, bei der Behandlung unserer Hunde, die im Einsatz waren. Mhm. Um das Zeug nicht einzuatmen.
Ja, okay.
Deswegen sagt man ja auch, wenn ich den Fuchs selbst abbalge als Jäger, ich soll Mundschutz tragen und ich sollte nach Möglichkeit das Fell des Fuchses nass machen, mhm, beim Abbalgen.
Ja klar, das bindet
die... Das bindet die Eier am ja, Fell.
Okay. Ja? Mhm.
Und dann in einen Betrieb zum Gerben geben, der, sag ich mal, dafür bekannt ist, dass er die Vorschriften einhält und uns nicht ein Stück gerbt und wiedergibt, was dann die Fuchsbandwurm-Eier noch hat. Denn wichtig, ja, ist, dass das Fell dann auch gereinigt wird beim Gerber.
Also fällt mir gerade so auf, das sind auch so Dinge, auf die verlässt man sich in Deutschland eigentlich wie selbstverständlich. Ja, ich meine, kann man in der Regel ja auch. Ne?
Ja, natürlich. Aber es gibt sehr, sehr gute Gerberbetriebe. Ne?
Ja, aber wir leben da schon im Luxus. Ne? Man muss, ja, sich das schon mal klar machen.
Ja, ja, natürlich.
Ja, das ist schon super. Ne? Gut. Verletzungen an den Hunden sind ja meistens nur, also wahrscheinlich vermute ich nur so ein bisschen Dreck in den Augen, kleine Macken. Also größere Verletzungen, dass die sich mal wirklich verbeißen, sind ja sehr selten.
Ja, also es kommt vor, aber sie sind selten. Wichtig ist, dass man dann so ein bisschen Desinfektionsmittel mit in der ja, Tierapotheke dabei hat und auch, ich sag mal, Flüssigkeiten zum Ausspülen der Augen. Ja. Es genügt manchmal nicht nur Wasser.
Mhm. Okay. Ja?
Auch so ein bisschen zu desinfizieren. Die kriegt man aber in der Apotheke oder beim Tierarzt. Ist überhaupt kein Problem.
Ja, ja, okay. Also Wasser am besten auch mit dabei haben und entsprechende Desinfektionsmittel. Ja. Ausrüstung hatte ich hier nämlich so als Stichpunkt noch, bevor, ja, ich mich hier in meiner Liste komplett verhedder. feste Handschuhe.
Richtig. Du solltest also einmal feste Handschuhe haben, dann auch Einmalhandschuhe, ja, um die Füchse anzufassen, wenn sie erlegt worden sind. Was ich mir zu eigen gemacht habe, ich habe immer ganz feste, reißfeste Kunststoffsäcke dabei. Mhm. Wenn der Fuchs erlegt worden ist und wirklich tot ist, dann muss man natürlich darauf achten, dann kommt er in den Kunststoffsack und der Kunststoffsack wird zugebunden, mhm, und wird nicht mehr aufgemacht. Und so friere ich den Fuchs dann auch in diesem Sack ein. Mhm. Und so wird der Fuchs dann auch an die Gerberei gebracht oder verschickt, je nachdem, wo, mhm, ich ihn hin tue. Mhm.
Okay.
Den packe ich nicht mehr an, der kommt auch nicht mehr raus.
Ja, ja. Okay. Gut. Dann habe ich die Ortungsgeräte am Hund.
Richtig.
Ich brauche wahrscheinlich Tiefbauwerkzeug.
Ja, unbedingt. Da gibt es also eine ganze Menge, was du brauchst. Beispielsweise brauchst du eine Hacke, um mal oben auf dem harten Boden anzufangen. Du brauchst einen Spaten, du brauchst eine Schaufel. Die Schaufel kannst du zu zweierlei verwenden. Einmal zum Erdaushub und, wie ich vorhin schon gesagt habe, um die Schaufel auch zwischen Fuchs und Hund, wenn ich endlich unten am Bau bin, an der Röhre bin, dazwischen zu stellen. Dann gibt es eine ganze Menge Sachen, die man haben kann, vielleicht auch sollte. Solche sogenannten Handbagger, das sind so Doppelschaufeln, die man in die Erde rammen kann, dann auseinanderzieht die Griffe, dann packt er die Erde wie mit zwei Schaufeln, dann kannst du die rausziehen. Was du brauchst, ist Beil, Axt, vielleicht eine Hippe. Du kannst im Wald beispielsweise an Wurzeln kommen, die du durchtrennen musst. Oder sowas, was sich bewährt hat, ist natürlich eine Säge oder eine Motorsäge. Gut ist, wenn du auch eine Taschenlampe oder einen Scheinwerfer dabei hast. Erstens, es kann dunkel werden. Zweitens, im Bau unten musste manchmal reinleuchten, um überhaupt zu erkennen, was ist, wenn du den Einschlag gemacht hast. Was du brauchst, sind die Ortungsgeräte, da haben wir drüber gesprochen. Und Erste-Hilfe-Material, und was du nicht vergessen solltest, ist beispielsweise ein Fotoapparat. Allerdings sollte man den auch benutzen. Und mir passiert es immer wieder, dass ich, wenn ich ein Erlebnis habe, so fasziniert bin, dass ich vergesse, auf den Auslöser zu drücken.
Ja, das ist auch so.
Ich habe die schönsten Fotos meines Lebens verpasst. Da springt eine starke Fee und hat eine kleine Zwergteckelhündin an der Kehle hängen. Ach, und springt mit der übers Feld. Und die lässt nicht los. Und ich bin fasziniert und vergesse, auf den Auslöser zu drücken. Und nachdem die Hündin dann losgelassen hat, hat ein Jäger die Fee dann erlegt. Ja. Also es sind Sachen, die man manchmal erlebt. Ich könnte da so ein Buch drüber schreiben.
Ja, das eine oder andere lass gerne raus. Ne? Ja. Hier bleibt es der Nachwelt erhalten. Ja. Okay. So, jetzt sind wir beim Thema Verwertung. Also wir hatten es ja schon fast. Also es gibt, man kann jetzt selber einiges tun, und ich denke mal, die verwertbar ist ja, ich meine, verwertbar ist der Balk, keine Frage. Ich habe es zwar jetzt selber auch noch nicht gemacht, aber einmal einen Fuchs abgebalgt haben, sollte man mal gemacht haben.
Ja, das sollte der Lehrprinz schon seinem Jungjäger-Anwärter beigebracht haben. Also bei uns ist das Regel, dass die Lehrlinge, die bei uns im Revier sind, auch einen Fuchs abbalgen müssen einmal. Ja, mit allem drum und dran, mit Mundschutz und Handschuhen und Gummischürze und so weiter, damit sie sich ja nicht kontaminieren. Was unbedingt zu beachten ist, ist dabei, wir sollten sehen, dass wir die Lunte vernünftig abziehen. Das heißt, die Lunte wird im Bereich des Übergangs zum Körper angeritzt und dann wird sie mit zwei Hölzern gehalten und die Knochen der Lunte werden rausgezogen aus der Lunte. Ja? Okay. Problem ist natürlich, wenn ich die Lunte mit dem Schrotschuss zerschossen habe, dass die unter Umständen dann in mehrere Teile zerfällt. Aber kann man wieder annähen. Aber wie gesagt, also ich mache mir diese Arbeit nicht mehr. Ich schicke die Dinger eingefroren an den Gerber und der macht mir das alles fertig. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Aber der Jagdlehrling sollte es wenigstens einmal gemacht haben.
Also ich habe so ein Filmchen gefunden im Internet. Ich habe es verlinkt. Da wird so in 10 Minuten das wirklich mal im Detail gezeigt und erklärt.
Da sieht man es auch besser, als wenn man es mündlich beschreibt.
Ja, genau. Also irgendwo haben wir ja hier auch Grenzen.
Ja.
Genau. Ja, mittlerweile, ich sag mal, Gerberbetriebe, wir haben ja in Köln, ich weiß halt von einem, die sind nicht mehr so ganz häufig angesiedelt, ne?
Also ohne jetzt Namen zu nennen, man sollte mal ins Internet gehen, man sollte mal googeln. Da nenne ich jetzt zwar einen Namen eines Systems, aber es gibt gute Gerber noch. Es gibt im Kölner Bereich, es gibt im Königswinterer Bereich Gerber, es gibt im Münsterland gute Gerber. Ja, da schicke ich meine Sachen immer hin. Man sollte auch ein bisschen gucken, was andere drüber schreiben. Ja, es ist schade, dass wir die Felle gar nicht mehr so verkaufen können, wie das früher war. aber wir nutzen sie zum großen Teil selbst. Also die ganze Familie trägt Fuchsfellmützen und sowas. Ja. Musst du natürlich bei Drückjachten aufpassen, dass nicht auf dich geschossen wird, ja, wenn du als Treiber mit durchgehst. Aber dann haben wir schon rote Mützen auf. Aber es ist schön beim Ansitz, wenn es richtig kalt ist, ja, wenn du so eine Fellmütze auf dem Kopf hast.
Also es kommt ja wieder in Bewegung, ne?
Ja, also es ist zu offen.
Also ich sage mal, im Moment so ein bisschen durch die Presse getrieben, gibt es in Berlin einen jungen Unternehmer oder Modedesigner, ja, der unter Friendly Fur, glaube ich, firmiert.
Ja, richtig.
Und jetzt halt eben Fuchsbälge halt wirklich wieder zum Modeartikel zurückführt. Ja, aber ja, dabei eben auch sehr darauf achtet, dass die halt eben aus vernünftiger Jagd stammen, ja, ja, und nicht aus irgendwelchen, ja, überdrehten Zuchtanlagen.
Ne? Finde ich auch gut.
Ja, ich finde es auch sehr gut. Also, ja. Und ja, ich meine, ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass man mit den Kirschnern, die es ja doch auch immer noch überall gibt, zumindest, ja, in den größeren Städten, ja, ja, dass man da vielleicht auch mal anfängt, Verwertungsketten aufzubauen. Also, ja, wir kriegen ja auch aus Waschbär viel an Bälgen, die sinnvoll verwertet werden können.
Ja, natürlich.
Und warum ja, soll man es nicht tun? Ja. Es ist ein tolles Produkt. Ne?
Wir tun nichts Böses, wenn wir die Füchse bejagen.
Ja, und vor allem nicht, wenn wir sie verwerten hinterher.
So ist es.
Dann
so
haben sie
es,
einen sinnvollen Tod gehabt.
Ja.
Genau, ne? Gut. Jetzt lass uns noch mal so ein bisschen durch die Zeitlinie gehen. Das war ja früher schon recht raues Handwerk, die Bodenjagd. Ne? Also ich habe mal den Fries gelesen, da war es, glaube ich, so die Zeiten so Erster, Zweiter Weltkrieg in diesen Dingern. Da ging es ja schon teilweise heiß her und das hat sich ja eigentlich vergleichsweise, also ist ja heute eine recht überschaubare Veranstaltung geworden.
Ja, natürlich. Was also uns unheimlich geholfen hat, sind einmal die Ortungsgeräte.
Ja.
Zum Zweiten die Waffen, die wir mittlerweile haben, die ja hervorragende Schießleistungen bringen. Und die Einstellung der Jäger.
Ja.
Die Jäger haben mittlerweile eine ganz andere Einstellung als vor 50, 60 Jahren oder vor 100 Jahren beispielsweise.
Mhm. Ja, ich sag mal so, diese Achtung vom Lebewesen, sowohl, ja, vor dem Raubzeug als auch vor, ganz dem eigenen, genau, Hund, die ist sicherlich, genau, eine ganz andere, ganz geworden.
Genau. Wenn ich erinnere mich noch an Baujachten in den, ja, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, wenn der Hund den Fuchs unter der Erde gestellt hat und man kam an den Fuchs dran, weil man ihn mit der Lunte rausziehen konnte, dann wurde da kein Schuss verwendet, dann wurde der gnadenlos totgeschlagen.
Mhm.
Ja, das sind Sachen, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und das finde ich auch richtig.
Mhm.
Also mich hat das immer entsetzt.
Ja.
Damals auch schon als Kind.
Mhm.
Ja, das ist heute schon vernünftiger geworden.
Ja, und man denkt halt in größeren Zusammenhängen.
Ne? Ja, natürlich.
Das ist auch sicher vernünftig so. Ne?
Ja.
Wie denkst du, dass es denn so weitergehen wird mit der Bodenjagd?
Ich hoffe, dass bei den verschiedenen Landesregierungen eine gewisse Vernunft einkehrt, dass sie sich erstmal, bevor sie anfangen zu reden und zu entscheiden, sich sachkundig machen, was bei der Bodenjagd überhaupt passiert. Es wird ja immer wieder behauptet, wir hetzen da ein Tier auf das andere. Das ist ja gar nicht so. Im Gegenteil. Die Hunde machen das von selbst. Wir haben das beste Beispiel bei uns vor einigen Jahren gehabt. Da hatten wir einen Rüden, der überhaupt nicht zu gebrauchen war jagdlich. Den haben wir dann als Stöberhund bei Drückjachten mit eingesetzt, so zum Mitlaufen. Und dann rannte der plötzlich während der Jagd hinter einem Fuchs her und ging unter die Erde und fing an, den Fuchs zu bearbeiten.
Mhm.
Unter der Erde. Das heißt, wir hetzen die nicht aufeinander. Die Tiere tun das von selbst. Wie gesagt, der Fuchs gehört zum Beutespektrum des Wolfes. Und genauso handeln auch unsere Hunde. Die verfolgen ja auch gnadenlos jede Katze, die im Garten rumläuft. Ohne dass sie mit denen einen Schmusekurs eingehen wollen. Und damit müssen wir halt leben. Das ist halt die verschiedenen Tierarten untereinander.
Also ich meine, wir hatten es ja eingangs auch, das ist ja ein Artenschutzthema. Also wir wir brauchen ja, denke ich, dieses Handwerk auch, um eines der höchsten Güter, die wir in dieser Zivilisation so haben, nämlich die Artenvielfalt auch zu bewahren. Und eben wenn solche Dinge auch passieren, also ich meine, es hat ja auch andersrum Tierschutzgründe. Also verliere ich einen Hund mal in irgendeinem, auch wenn es ein Haushund ist, in einem Bau, dann brauche ich ja auch ein handwerkliches Wissen, also ein jagdhandwerkliches Wissen, um an der Stelle das Richtige in der richtigen Reihenfolge zu tun. Das ist ja auch ein Kulturgut, was praktisch immer noch komplett relevant anwendbar ist. Ne?
Ja.
Und ich meine, ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass diese Kritiken ja oft aus den Reihen eines Naturschutzes kommen, der gleichzeitig an anderer Stelle genau dieses Prädatorenmanagement, unter diesem Begriff nennen sie es ja, halt auch wirklich anfordert. Ja,
richtig.
Subventioniert, Kunstbauer bezahlt, Ortungsgeräte bezahlt. Das passiert ja auch. Ne?
Ja. Du hast schon recht, wenn du sagst, die Baujagd gehört zum Kulturgut des Menschen, genauso beispielsweise wie die Falknerei.
Ja.
Ist genau das Gleiche.
Und das UNESCO-Weltkulturerbe.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Und was ich beispielsweise nicht verstehe, dass die Landesregierungen, die im Augenblick gegen die Baujagd gehen, dass die Frettchenjagd zulassen, aber Baujagd nicht. Man möge mir mal bitte die erklären, wo der Unterschied ist.
Ja, die Moral dahinter ist manchmal erstaunlich bigott. Ne?
Ja, ja, ganz genau.
Ja.
Ich sehe da keinen Unterschied, ob das Frettchen jetzt auf das Kaninchen gejagt wird oder eingesetzt wird oder ob der Hund freiwillig in den Bau geht, um den Fuchs rauszujagen.
Ja, der Fuchs ist ja eigentlich noch eher auf Augenhöhe gegenüber dem.
Natürlich.
Das ist schon so. Ja, es ist, also ich glaube auch, also ich meine, meine persönliche Meinung ist, es ist jetzt nicht die Frage, ob oder ob nicht, sondern nur in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen.
Ja.
Ne? Und auch mit den Zielen, die dahinter stehen.
Wenn ich sehe, was mittlerweile in den Städten mit dem Fuchs passiert,
ja,
wehe uns, wenn mal wieder die Tollwut ausbricht, dann wird nach uns geschrien. Dann sollten wir was tun. Oder wenn sich die Räude dort in die Städte rein fortsetzt und das kommt unweigerlich irgendwann in nächster Zeit, dann wird man wieder nach uns rufen. Man sollte bitte, wenn man solche Entscheidungen trifft, vernetzt denken. Ich sage es jetzt mal ganz grob so.
Ja, ne? über den Tellerrand hinweg.
Über den Tellerrand und auch die Folgen sehen.
Ja, die kompletten Wechselwirkungen einmal durchdenken.
Ja.
Um dann am Ende wahrscheinlich wieder in irgendeiner Güterabwägung zu landen, wo man das eine Gut halt opfert, um das andere zu gewinnen, ne? Und das in einem möglichst guten Gleichgewicht tut. Ja, das wäre vernünftig. Ne? Wer fragt denn bei dir eigentlich so an nach deinem Fachwissen? Was, also in dieser Diskussion bist du ja ein gefragter Mann. Ne?
Ganz so wild ist es nicht. Ich kriege halt immer wieder mal von da oder von da Anfragen, wenn so ein Thema kommt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass also ich eben bei Wild und Hund die Seminare mache und dort so ein bisschen als Fachmann gelte. Es gibt genug Jäger, die behaupten, ich wäre nicht der Fachmann. Es gibt andere, die wären besser. Das muss ich auch dazu sagen. Aber es sind mal Landesjagdverbände, die fragen. Wie gesagt, der Deutsche Jagdschutzverband, da werde ich auch ab und zu mal angerufen und gefragt und um Rat gebeten. Es geht aber normalerweise immer um irgendwelche Anlässe. Da werden dann Fotos veröffentlicht, wo 70, 80 Füchse, die totgeschossen worden sind, anlässlich einer von Baujagd oder von Fuchsjagdtagen. Das heißt, die werden sowohl über als auch unter der Erde bejagt an diesen Tagen. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass da ein Verfahren eingestellt wurde. Da hatten die Naturschützer also sich wieder besonders stark gemacht. Ich sehe uns Jäger auch als Naturschützer. Wir haben eine Aufgabe zu erbringen, die andere nicht erbringen wollen oder können. Und dazu sollten wir stehen.
Ja, also bin ich voll deiner Meinung. Also ich würde es nur noch mal gerne ein bisschen auseinanderreißen, weil ich eigentlich immer so im Verfolgen der Szene, also da gibt es so Naturschützer, da gibt es Tierschützer, da gibt es Tierrechtler und die einen verstecken sich hinter den anderen und springen wieder hervor, wenn es gerade nicht passt. Also das ist ja eine sehr komplexe Gemengelage, die da so stattfindet und die extremsten Positionen ergreifen ja oft auch die extremsten Maßnahmen, eben wie solche Klageverfahren, die dann halt wieder eingestellt werden, aber halt allen Beteiligten eine Menge Arbeit machen. Ne? Ja.
Ja. Weißt du, es ist ja so, dass sich immer wieder eine Gruppe aufregt, wenn bei der anderen Gruppe was schiefläuft. Ich erinnere mich an die Geschichte, wo irgendeine Umwelt- oder Naturschutzgruppe Rindviecher gehalten hat auf dem Grundstück und die verhungern lässt oder ließ. Mhm. Da haben sich auch die Jäger drüber aufgeregt.
Ja.
Logischerweise. Es gibt immer wieder Angriffspunkte, die man hat. Aber ich denke, die Jagd ist so alt wie der Mensch. Mhm. Ich bin der Meinung, der Mensch ist durch die Jagd zum sozialen Wesen geworden. Mhm. Denn jagen kann er nicht alleine, zumindest nicht großwild. Und dann teilt er. Mhm. Und wir müssen uns nicht verstecken als Jäger. Und wir müssen uns auch nicht verstecken, wenn wir im Rahmen von Schutzmaßnahmen Prädatoren bejagen.
Also mir prägt es so mein Mitgefühl fürs Geschöpf sehr stark. Also dieser Moment, die Verantwortung für ein Leben zu übernehmen, das ist ja der, wenn ich den Finger krumm mache, der bringt mich in eine ziemlich dramatische Verantwortung. Und der muss man ja dann auch gerecht werden. Und zwar nicht nur dann, wenn man es sieht, auch dann, wenn man es nicht sieht. Also nicht jagen heißt ja auch Leben nehmen, nur an anderer Stelle und auf andere Art und Weise.
So ist es.
Ja, ja. Und ich denke mal, das ist auch so eine Diskussion, da müsste man es auch mehr hinlenken, ja. Dass man auch die Gegner in ihre Verantwortung nimmt.
Ich denke, wir Jäger sollten mehr darüber reden, was wir tun. Offen, anständig, korrekt, und wir sollten sagen, dass wir zu dem, was wir tun, stehen.
Ja, und aber auch, wenn man mal was nicht weiß, auch sagen, weiß ich jetzt nicht und gehe nach Hause und denke nochmal drüber nach.
Natürlich, natürlich. Ja, also das ganz ist klar, ganz klar.
Ja. Ja, schön. Ich glaube, der Zettel ist leer. Was ist dir noch irgendwas ganz wichtig, was wir jetzt noch unterbringen sollten?
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, mir fällt es bloß gerade ein, was bei der Baujagd unheimlich wichtig ist, dass kein abgestellter Jäger seinen Platz verlässt, bevor er nicht abgerufen wird oder das Signalhahn in Ruhe ertönt. Gerade aus den letzten Jahren habe ich da wieder erlebt, dass Leuten langweilig geworden sind, ist und sie haben ihren Platz verlassen. Mhm. Und in dem Augenblick sprang der Fuchs und ein anderer Jäger hat geschossen und die haben Schrote mitgekriegt. Mhm. Das ist übel und das ruiniert auch so ein bisschen unseren Ruf, wenn dann wieder steht, ein Jäger schießt auf den anderen. Mhm. Aus reinem Leichtsinn.
Ja, das ist ein Sicherheitsaspekt.
Ja, also, natürlich.
Ganz klar, ne?
Ganz klar. Damit steht und fällt die Baujagd mit der Sicherheit.
Ja. Ja, genau. Also das ist ja auch dieses Ehrenwort, in dem wir untereinander stehen, ne?
Ja.
wir sind halt alleine da draußen und dann müssen wir uns aufeinander verlassen können.
Richtig. Ja. Richtig. Ja? Vielleicht zum Abschluss noch so ein bisschen bei der Baujagd die Regeln des jagdlichen Anstandes. Wenn der Hundeführer mit zur Baujagd kommt, er liebt seinen Hund. Mhm. Und er setzt seinen Hund für unseren Jagderfolg ein.
Ja.
Und dazu gehört dann auch, dass wir uns ihm gegenüber und seinem Hund anständig benehmen, dass wir das Graben nicht dem Hundeführer alleine überlassen, sondern dass das Teamarbeit ist, dass wir das gemeinsam machen, dass wir die Anleitungen des Hundeführers ernst nehmen und dass wir auch seine Sorgen um seinen Jagdgefährten mittragen. Ich habe es auch schon erlebt, dass man mir gesagt hat, so, dann grab mal schön, wir gehen mal Mittagessen.
Oh je.
Okay? Die Leute können sicher sein, dass ich nicht mehr wiederkomme. Das haben die auch schon gemerkt.
Ja, okay? Ja, das geht gar nicht.
Ja, ja.
Nee, das geht gar nicht. Eins fällt mir auch noch ein, hundelose Jäger und solche, die sich jetzt vielleicht durch diese Sendung haben infizieren lassen. Wo gibt es denn eine Anlaufstelle? Ich vermute fast die Hundevereine. Ne?
Natürlich. Die Erd- und Bodenjagd-Hundevereine.
Ja.
Das sind die ganzen Terriervereine und das sind die Tackle-Vereine.
Ja.
Gell?
Und da
Clubs. Da findet man immer Ansprechpartner. Ja. Wenn man auf die Internetseiten geht, wird man in der Regel auch irgendwo jemanden finden, den man ansprechen kann. Mhm. Und wenn es nur der Gebrauchsobmann oder die Gebrauchsobfrau ist, die einen dann weiterleitet.
Okay, niemand bleibt unversorgt in dieser Republik.
So ist es.
Und auch in den Nachbarstaaten, hoffe ich.
Ja.
Ja, dann habe ich noch den einen Punkt. Ich muss nämlich Dankeschön sagen. Ich habe Weihnachtsgeschenke bekommen aus der Hörerschaft. Vielen Dank. Tolles Buch. gerne weiter so. Ich freue mich und auch der Peter, wir freuen uns über Kommentare unter den Blogeintrag auf der Sendung. Und ja, ich tauche dann jetzt erstmal wieder ab in die Recherchen für die nächste Sendung. Es geht nämlich immer munter weiter hier. Also bis bald dann wieder beim Jagdfunk. Tschüss.